Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, der Supershow, die einzige Fußballshow der Welt, könnte man sogar sagen, heute in großartiger Besetzung. Und wir haben hier einen ganz übermütigen jungen Mann, der kann es gar nicht erwarten, dass es losgeht, aber damit ist er ja nicht alleine, denn das geht euch ja auch so. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Heute haben wir wieder viel zu besprechen. Nico Backspin, ihr Lieben, herzlich willkommen.
Hallo.
Gut.
Ich sehe euch leider nicht, deswegen weiß ich nicht.
Das ist nicht schlimm. Die Sendung ist auch noch nicht losgegangen. Wir wollten kurz einmal die Sendung besprechen. Und zwar steht jetzt hier drin, Werder Bremen wird aus der Bundesliga ausgeschlossen.
Weil der HSV den Platz haben will, oder wie?
Ja. Dass wir das vor der Sendung einmal noch besprechen, wie es dir damit geht.
Abgelehnt.
Ah, okay. Gut, Tobias Escher, hat es eigentlich Gründe, dass wir beide immer dieselben Farben haben?
Gut. Naja,
also fast. Ja gut, es ist fast. Das ist eher so blau.
Das ist eher so gelb.
Gut, so, lass uns mal anfangen. Genug Klamauk. Wir fangen nämlich direkt mit einem riesigen Skandal an. Du hast heute schon wieder dieses Hemd an. Das ist Skandal Nummer 1. Das gefällt mir aber ganz gut. Skandal Nummer 2. VAR-Fehler beim Spiel Stuttgart gegen Gladbach. War es denn ein Fehler? Das wollen wir jetzt mal besprechen. Folgendes hat sich zugetragen in der allerletzten Minute des Spiels Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach beim Stande von 2:1 für die Fohlenelf. Gab es eine Elfmeterentscheidung, die von Bibiana Steinhaus aus dem VAR-Zentrum, sag ich mal, initiiert wurde und dann auch von Brüch nach Ansicht der Bilder so mitgegangen wurde. Da gab es ein Klammern von Benzebaini an Kalajdzic. Und das hat dann doch für den einen oder anderen Unmut gesorgt, zumindest auf Stuttgarter Seite. Wie habt ihr die Szene denn gesehen?
Ja, Unmut auf Gladbacher Seite.
Entschuldigung,
bitte. Die haben ja, zu dem Zeitpunkt natürlich geführt. Das war die 94. oder 95. Minute. Ja, ich muss sagen, ich war auch relativ geschockt, weil ich natürlich verstehen kann, dass man das aus erster Sicht vielleicht zu dem Ergebnis kommen kann. Aber wenn man sich dann die Videobilder anguckt, finde ich schon kurios, dass erst der VAR oder Bibiana Steinhaus sich einschaltet und sagt, Fehlentscheidung. Und dann der Schiedsrichter auch selber noch mal guckt und auch noch zu dem Ergebnis kommt. Das kenne ich so vom Brüch nicht. Also das fand ich schon erstaunlich. Man muss natürlich sagen, wir gucken uns das zu Hause an und der Kommentator hat es ja auch gesagt, dann sieht man, dass die Stuttgarter über ihre eigenen Beine stolpern und dann Kalajdzic so nach hinten fällt. Und natürlich hat er die Arme so, aber die sind natürlich null ursächlich für den Fall. Aber ich glaube, wenn man das dann als Schiri so am Spielfeldrand sich anguckt und nur irgendwie sieht, dass der die Arme so hat und dann fällt, dass es dann eben einfach, ich glaube, das ist ein honest mistake, dass man dann da nicht so vielleicht dahin geguckt hat, wo das wirkliche Geschehen stattgefunden hat und das einfach dann falsch einschätzt. Es war aber in meinen Augen eine Fehlentscheidung und natürlich dann ärgerlich für Gladbach, die dadurch 2 Punkte haben liegen lassen.
Ja. Ich sehe es ein bisschen anders, weil für mich ist es nicht eine klare Fehlentscheidung. Es stimmt, er stolpert, weil er da seine eigenen, aber in der Situation, wo der Ball ja auf ihn kommt, also es sieht ja schon so aus, als wenn Kalajdzic die Möglichkeit hätte, an den Ball zu kommen in der Situation. Und wenn du dann als Abwehrspieler einfach so die Arme um den Verteidiger legst, das ist einfach nicht clever. Und natürlich kannst du dann überlegen, okay, ist der jetzt ursächlich für den Fall oder nicht? Aber allein, dass du in so einer Situation überhaupt auf die Idee kommst, diese beiden Arme so um jemanden rumzulegen, das dient ja natürlich nur mit der Absicht, ihn daran zu hindern, kontrolliert an den Ball zu kommen. Und das ist dann einfach nicht clever. Das hat einfach in dem Moment Benzebaini nicht klug gemacht, in meinen Augen. Und dann kann man sich nicht beschweren, wenn man einen Elfmeter gegen sich bekommt, selbst wenn das nicht ursächlich ist, weil es einfach ungeschickt von ihm ist. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt und dann, okay, da unten war noch ein Kontakt, und so, ja klar, das hätte man irgendwie so interpretieren können. Aber für mich ist die Diskussion eher, fängt sie eher da an, war das eine klare Fehlentscheidung von Brüch? Weil eigentlich soll der VAR ja nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Und da könnte man meiner Meinung nach eher sagen, okay, das war keine klare Fehlentscheidung. Und da hätte man sagen können, okay, dann soll Bibiana Steinhaus sich gar nicht einmischen. Aber in dem Moment, wo du diese Bilder so siehst, kannst du den Elfmeter geben.
Vor allem, weil Ach so, Entschuldigung, ich sehe ja, wie gesagt.
Nee, bitte.
Ich will nur kurz einen Satz dazu sagen, weil ich finde, so aus Stürmersicht, wenn du mal Stürmer warst, im Fußballstadion oder irgendwo Fußball gespielt hast im Sturm, dann, und du dir anguckst, ich gucke mir gerade die Szene in dem Mann an, wie Karadzic da fällt, dann du weißt genau, was in ihm vorgeht. Er spürt die Arme, er sieht den Ball, er merkt, okay, es wird eng, das Ding zu kriegen, ich fall mal wie ein Baum. Und das ist dann nicht mal verwerflich, sondern es ist einfach eine ganz gängige Situation im Strafraum, die er dankend annimmt. Insofern bin ich auch
eher halt dämlich. So eine Aktion siehst du halt bei jedem Eckball tausendfach. Also, dass die Leute irgendwie da rangeln und um Positionen kämpfen und auch mal den Arm. Er hat ihn jetzt nicht so umklammert, sondern er hat ihn eher so Hover-Arms gehabt. Natürlich ist es nicht clever und nicht schlau, aber ich finde es trotzdem kein Elfmeter, weil dann, wenn das ein Elfmeter ist und wenn da der VAR sich einschaltet, dann muss der 20 Mal Elfmeter geben in jeder Partie bei jedem Eckball. Also ich fand's war kein Elfmeter. Gerade also wenn man die Chance hat, sich's noch mal anzugucken, wenn das jetzt eine Tatsachenentscheidung wäre, er sieht diese Arme und er fällt und dann sagt er ja okay, dann würde ich dir zustimmen, dann würde ich sagen ja, ist unclever. Der Schiri sieht, dass du die Arme da hast, dann fällst du, dann kann ich das verstehen. Aber nicht nachdem man die Bilder sich anguckt. Wenn man sich die Bilder anguckt und sieht, wie die Situation ist, dann finde ich muss man da differenzieren und nicht einfach nur sagen ja, hat die Arme da, also faul. Das ist mir dann zu wenig. So ein richtig krasses Foul fand ich das halt nicht, auch wenn er die Arme hat. Er hat ihn nicht daran gehindert, in irgendeine Richtung zu gehen. Also nach Ansicht der Bilder finde ich es fast schlimmer, das als Elfmeter zu geben, als wenn, wenn er direkt einen Elfmeter gegeben hätte. Dann wäre er drauf reingefallen und dann kann man sagen, ja, das war dumm. Aber es war so oder so dumm, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, die Leute schreiben teilweise auch, lass einfach die Arme weg. Ja, aber so ist halt nicht Fußball, lass einfach die Arme weg. Also es ist
ja, aber das ist doch schon, wenn du dir das anguckst, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen, ich versuche mit dem Arm mehr Raum zu machen oder ich nehme beide Arme um die Hüften und gehe in den Zweikampf. Das ist einfach dämlich.
Ja, haben wir noch andere Meinungen?
Ey, ich bin da total meinungslos bei diesem Thema. Ja. Bin da total leidenschaftslos dabei. Weil ich bin ja immer einer der Meinung, ja, es ist eine vielleicht Fehlentscheidung, vielleicht nicht. Und grundsätzlich bin ich auch da bei dir eher. VAR soll nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Das war so oder so keine krasse Fehlentscheidung, dass man sagen kann, das war jetzt, da hast du hundertprozentig was übersehen. Zeigt ja schon die Diskussion. Aber für mich hat es halt vor allen Dingen dann, war in dem Sinne so ein bisschen, ich will nicht sagen recht, aber das ist ja das, was Christoph Kramer selber mal gesagt hat. Wenn du halt über 45 Minuten, wenn du halt in einem Spiel so tief stehst, dass der Ball ständig in den Strafraum kommt, erhöhst du ja die Chance, dass eine Fehlentscheidung gegen dich gepfiffen wird. Ziel muss es ja sein, den Ball aus deinem Strafraum rauszuhalten. Und Gladbach war mir in der zweiten Halbzeit einfach komplett passiv. Die hatten nur noch 30% Ballbesitz, die haben sich von Stuttgart da hin und her spielen lassen. Und da war es ja auch irgendwie, hatte vorher schon Chancen, und es war irgendwie nur, man hatte das Gefühl, es ist dort nur, dauert nur noch, bis irgendwann so eine dieser Flanken nicht mehr gut geht, die Stuttgart da reingeschlagen hat.
Ja, da kann man natürlich auch ansetzen, dass man, finde ich einen guten Hinweis, dass man auch diese Situation verringern muss, indem man überhaupt in diese Bedrängnis gerät.
Und das,
aber,
ja. Und das ist ja auch Benze Baini, der war jetzt zum ersten Mal seit Wochen wieder dabei, hat er lange gefehlt, hat er, glaube ich, auch Corona gehabt und hat jetzt direkt über 90 Minuten durchgespielt, war dann in der Nachspielzeit, da passiert sowas dann. So blöd das ist ein blöder Fehler, kann es so geben. So, mir hat halt die ganze Leistung von Gladbach in der zweiten Halbzeit dann nachher nicht mehr gefallen, weil Stuttgart dann wirklich spielerisch die überlegene Mannschaft war und es dann geschafft hat, immer wieder durchzubrechen gegen die erste Pressingwelle und dann ist Gladbach komplett passiv geworden. Und das ist dann so, deswegen haben es auch, glaube ich, die Gladbacher Nachhinein gar nicht so groß gemacht, weil auch Rose hat ja auch gesagt, wir möchten uns nicht in die Opferrolle begeben, weil sie das Gefühl hatten, okay, in diesem Spiel war es nicht so, dass wir jetzt irgendwie großartig betrogen wurden, weil eben da so viel in den Spiel gegen uns gelaufen ist. Ich hoffe, ich bin halbwegs verständlich
mit dem, was absolut, ich sage. Definitiv. Und das ist, finde ich auch richtig und ehrenwert. Und das wäre, ich finde, nein, ist so. Es wäre in dem Moment jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf diese Entscheidung zu lenken und eventuell die verlorenen zwei Punkte einem Brüch anzuhaften oder einer Steinhaus, das ist einfach auch dann den Personen gegenüber nicht fair. Weil wir haben ja hier auch in dieser Runde durchaus kontroverse Meinungen zu dieser Entscheidung. Das zeigt ja, es ist vielleicht auch nicht hundertprozentig eindeutig. Mhm. Und dann wäre das auch einfach zu billig, in der Situation mit dem Finger auf die beiden zu zeigen, wenn man das selber über 90 Minuten auch in der Hand gehabt hätte, das anders zu gestalten. So. Mhm. Von daher.
Also der Kicker gibt ihm Note 6.
Den Brüch.
Mhm. Ja, kann ja mal vorlesen. Ließ schon vor dem strittigen 2-2 eine klare Linie in seinen Entscheidungen vermissen. Der Elfmeter für den VfB war regeltechnisch vertretbar. Die Entscheidungsfindung wurde in der Folge der Misskommunikation zwischen VAR und dem Unparteiischen aber ad absurdum geführt.
Ja gut, aber die Leistung vor diesem Dings haben wir ja gerade gar nicht debattiert. Da steht ja auch nicht, ob er jetzt einseitig gepfiffen hat oder.
Ich sag ja nur, ne?
Die Linie war schon sehr seltsam, weil er zeitweise halt sehr lange Linie gelassen hat und dann gab es auch irgendwie 2-3 Fouls, wo du wirklich gedacht hast, okay, da müsst ihr jetzt eigentlich Geld geben, gab kein Gelb. Und dann gab es aber später dann gelbe Karten für Fouls, die relativ sehr viel weniger waren. Also das ist immer das, woran ich einen Schiedsrichter messe, nicht an einzelnen Entscheidungen, sondern ist die Linie klar. Mhm. Ein Schiedsrichter, solange er halt wirklich dieselbe Vergehen in der ersten und in der 80. Minute mal dieselbe Karte gibt, so, das ist für mich immer so ein Maßstab. Dann ist das klar, dann kann das auch dem Spielern das klar machen, das ist mein Entscheidungsspielraum. Aber da war es halt, Brüch hatte da nicht einen guten Tag, der hat da sehr viel, zuerst sehr großzügig, dann sehr kleinteilig, da immer so hin und her, da war keine klare Linie in den Entscheidungen drin.
Gut.
Ja, aber Stuttgart kann man auch mal loben, haben auf jeden Fall auch gegen ein Schwergewicht wie Gladbach ihren Stiefel vor allen Dingen durchgezogen, also das ist ja auch nicht selbstverständlich und nach wie vor in echt guter Form und auf Augenhöhe mit Gladbach, hast du ja auch schon gesagt, waren auch spielerisch nicht viel schlechter. Ja, gute Leistung weiterhin von Stuttgart und Gladbach, dadurch jetzt schon wieder Punkte verschenkt, kommen so jetzt in der Liga immer noch nicht so richtig dann punktetechnisch in Fahrt, sind jetzt was, Platz 8 oder was?
Nee, Platz doch, 8,
Platz ja. 8, ja.
Mit 25 Punkten. War natürlich eine gute Ausgangslage dann. Man hatte am Nachmittag, hatten Dortmund unentschieden gespielt, Leipzig und Wolfsburg hatten sich unentschieden getrennt. Man hätte einen richtigen Sprung nach vorne machen können und hat dann eben auch das Spiel gut begonnen, fand ich. War griffig, war gut im Pressing drin. Sie sind ja sowieso spielerisch momentan sehr stark mit Hofmann, Neuhaus, Stindl, die sie alle dann zusammen einsetzen. Und dann Embolo vorne nochmal so als sehr wuchtige Präsenz, der dann auch Ball abschirmen, halten kann. Aber das hat sich dann mit der Zeit immer mehr so ins Negative gewandelt und man hat auch gemerkt, sie waren genervt, dass Stuttgart so spielerisch stark war, dass sie sich halt immer wieder befreien konnten, dass sie immer wieder bei Endo dann den Ball irgendwie am Presse vorbeischummeln konnten und dann haben sie sich in der zweiten Halbzeit einfach viel zu weit und viel zu passiv zurückgezogen. Das ist was Gladbach diese Saison leider zu häufig drin hat, dass sie in der zweiten Halbzeit dann nach einer furiosen ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit passiver und passiver werden und dann auch nicht gut im Raum verteidigen. Also nicht so, dass sie das so gut machen, dass sie das machen könnten, sondern die fühlen sich wohler, wenn sie früh pressen und Gegner früher anlaufen können.
Klingt gut. Ja, ihr habt gerade, du hast, glaube ich, gerade schon im Konjunktiv so ein bisschen angefangen zu beschreiben, wie die Situation gerade ist mit hätte, wenn und aber. Mhm. Das gilt natürlich für alle da oben. Ne? Also unnötige Punktverluste, da kann sich niemand von frei machen und Gladbach auch nicht. Von daher sind die zumindest alle im Gleichmarsch unterwegs. Dann gibt's immer mal wieder so Ausreißer, wie dann Freiburg, die auf einmal 5 Spiele gewinnen oder Frankfurt, die auf einmal wie viel 4 in Folge gewinnen, die dann ganz schnell oben dran sind, weil eben andere Vereine ständig was liegen lassen. Und deswegen ist irgendwie diese Saison auch relativ spannend, was ja auch irgendwo schön ist. Ja,
das Interessante ist, dass diese Ausreißer sind halt in erster Linie von Clubs, die nicht irgendeine Doppel- oder Dreifachbelastung haben. Also hast du jetzt Freiburg gehabt, du hast Frankfurt gehabt, du hattest Mitte der Saison mal Wolfsburg, die ja so ein lange Siegesserie hat. Das sind immer wieder Clubs, die halt eben die Zeit unter der Woche nutzen können, um was einzutrainieren und die dann auch aus einer schwächeren Phase rauskommen können, weil sie dann was Neues machen jetzt im Sinne von Frankfurt, die ja jetzt mit Younes und einen Spieler reingebracht haben, der was anderes bringt, mit Freiburg, die ein neues System gemacht haben. Ist schon interessant, dass diese Teams dann immer diese längeren Siegesphasen auch aus Niederlagen kommt, machen können, dass die Top-Clubs eher so sind, dass sie ein Spiel verlieren, eins gewinnen, dann wieder 5-0 gewinnen, dann wieder irgendwie 1-1 in Mainz, dass da sehr viel Unkonstanz drin ist. Auch jetzt bei Gladbach. Ja, in den letzten 2 Wochen dachte man eigentlich, okay, jetzt geht's wieder bergauf, das sind gute Leistungen und jetzt plötzlich dieses 2-2 mit einer nicht so guten Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart, das war halt schon wieder so ein Schritt nach hinten.
Mhm. Dann lass uns doch mal jetzt so ein bisschen von unserer Tagesordnungspunktsliste, die ich natürlich immer sehr respektiere, abweichen, weil du hast gerade jetzt im Prinzip schon eine Überleitung gebaut. Und warum sollte man über diese Brücke nicht gehen, wenn man sie errichtet hat? Und zwar Borussia Dortmund, die haben in der letzten Woche gegen Leipzig eine beeindruckende zweite Halbzeit gespielt, gegen einen Gegner, der den Anspruch hat, auch Fußball zu spielen. Und sein Heil nicht darin sieht, sich gegen die Borussia hinten reinzustellen und die mal machen zu lassen mit 80% Ballbesitz, um dann irgendwann vielleicht über Standards oder einige wenige Kontersituationen ihrerseits Tore zu erzielen. Und jetzt ging's dann eben gegen Mainz, die genau das machen. Ja? Also lass dem Gegner mal den Ball und lass den mal machen und wir schauen mal, wie lange wir das 0-0 halten und vielleicht geht dann auch irgendwann mal was. So ist es ja oft so, wenn man gegen Dortmund spielt und ja, nach diesem 3-1 gegen Leipzig, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, pass auf, jetzt haben sie wirklich die Ketten abgeworfen, jetzt ist diese Rasselbande entfesselt und ja, und schwupps kommt wieder ein Punktverlust gegen einen designierten Absteiger. Was ich allerdings finde, ist, dass sie, so trist das erstmal klingt, das 1-1, sich eine Menge Chancen rausgespielt haben. Also es lag nicht daran, dass sie nicht zu Lösungen in der Offensive kamen. Das war ja oftmals das Problem, dass man das Gefühl hat, okay, die kreieren gar keine Chancen mehr. Diesmal lag es wirklich an der Chancenverwertung, die problematisch war. Ein ganz knappes Abseitstor kam noch dazu, sodass man das vielleicht so ein bisschen auch zumindest partiell unter dem Motto Pech einordnen kann, oder?
Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit hast du recht. Da war es wirklich so, dass Dortmund sich den Gegner zurechtgelegt hat, immer wieder das Spiel verlagert hat, dann auch über Reus oder Brandt oder Sancho eben in die gefährlichen Räume gekommen sind. Gerade Sancho, der viele Dribblings gezeigt hat, der viele Gegenspieler auf sich gezogen hat. Und da hatte dann Reus ja auch diese riesige Möglichkeit noch vor der Pause. Aber ich fand dann spätestens nach dem 0-1 wurde es extrem fahrig bei Dortmund. Da hast du gemerkt, da geht irgendwie, da geht was durch die Köpfe durch. Da geht in eine Nervosität rein. Und dann hast du auch wieder genau das bemerkt, gemerkt, was ich hier, sage ich, schon seit Wochen anmerke, dass gegen Gegner, die klar unterlegen sind, Dortmund einfach die Passschärfe fehlt. Aber da fehlt halt wirklich, wenn der Ball von links nach rechts geht, das dauert zu lange. Damit kriegst du keinen Gegner auseinandergespielt. Es war nämlich ganz interessant, dass du danach das Spiel hattest, Gladbach gegen Stuttgart. Das konntest du nachgucken. Und ich hatte aber Dortmund am Sonntag geguckt und danach kam das Spiel Bayern gegen Freiburg. Und das waren einfach Welten, weil wie Bayern und Freiburg sich den Ball da immer hin und her gejagt haben und dann mit innerhalb von 2 Sekunden so den Flügel gewechselt haben. Und dann hast du Dortmund gesehen, dann hier nochmal ein kleiner Pass, hier nochmal ein kleiner Pass. Und Hummels der Einzige, der mal wirklich einen Ball richtig dran gibt, richtig Drall gibt. Und das hat in der zweiten Halbzeit völlig gefehlt. Sie hatten eigentlich keine großen Chancen, außer dieses 1-1, was halt wirklich Moukoko sich im Alleingang ertankt hat. Wo er sich da wirklich so durchgetankt hat und Ball, der eigentlich schon verloren war, der eigentlich schlecht gespielt war, wiedergeholt hat. Und halt der Elfmeterpfiff, wo sie einen wirklich guten Angriff über die rechte Seite gemacht haben. Aber eigentlich hatte Mainz nach der Pause die besseren Chancen. Mainz hatte dann noch 2-mal Pfosten getroffen, war nach Standards gefährlich, ist ja auch eine Schwachstelle der Dortmunder. Und dementsprechend ist so ein bisschen das eingetreten, was ich vergangene Woche befürchtet habe, dass das Spiel gegen Leipzig so ein typisches Dortmund-Spiel war gegen Gegner, der ihn liegt. Jetzt kam wieder ein Gegner, der ihnen nicht liegt und sie konnten nicht über 90 Minuten die Leistung abrufen, die du brauchst, um selbst Mainz zu besiegen, die sich einfach nur hinten reingestellt haben.
Ich fand auch den BVB merkwürdig uninspirierend. Also die gesamte Offensive war irgendwie so, also so sieht man den BVB, finde ich, selten. Da war wenig Kreativität, wenig Bewegung auch. Die sind ja, das waren wirklich fast alle ein Komplettausfall. Sancho hat es immer mal wieder versucht, aber da kam auch nie was raus und es wirkte alles so, jeder will was erzwingen, aber so dieses als Kollektiv funktionieren, das habe ich beim BVB wirklich vermisst und nicht gesehen. Und das war schon echt eine schwächere Leistung in dieser Saison, auch wenn die Statistiken alle super sind, so was Pass- und Zweikampfquote geht und so, aber da kam nicht viel raus. Auch in Haaland hat man selten so blass gesehen. Also der hatte ja 4 Ballkontakte. Wurde auch, also gut, der hat normalerweise auch nicht viele, aber irgendwie macht er dann immer seine Läufe da in die Spitze und wird gesucht von seinen Gegnern. Aber das war dieses Mal auch nicht so. Also da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich weiß nicht, ob sie Mainz unterschätzt haben oder so. Aber gerade der BVB, der jetzt auch nicht so eine souveräne Saison spielt und wo sie alle gesagt haben, beim letzten Spiel, das war so ein wichtiger Sieg, um den Anschluss zu halten. Und den hätte man sich halt jetzt eigentlich gegen so eine Mannschaft wie Mainz eigentlich vergolden müssen, finde ich. Also es spricht einfach nicht für Dortmund, dass sie sich so präsentiert haben beim Tabellen 17.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du es jetzt so negativ sagen musst, weil die erste Halbzeit fand ich ordentlich. Es war halt die zweite Halbzeit hauptsächlich, wo sie dann, das stimmt halt schon, dass sie gegen diese Gegner halt uninspiriert wirken und auch nicht wie eine Mannschaft, die offensiv eine Einheit ist. Also das ist anders als bei manchen anderen Teams, dass du das Gefühl hast, die Summe ist größer als die Teile. Da hast du das Gefühl, da sind sehr viele gute Teile, aber die funktionieren in der Summe nicht miteinander. Das war auch bei dem 1-0 so ein Stück weit der Fall, wo du dann mit einem Ballgewinn meinst, den Ball am eigenen Strafraum hat und dann 5 Gegner überspielt. halt direkt und dann nur noch gegen drei oder vier Dortmunder steht, da hat halt die Aufteilung auch nicht gestimmt. Aber halt dann sind nicht ins Gegenpressing reingekommen und waren dann plötzlich wieder in einer 3-gegen-3-Situation hinten drin. Sowas, was dir eigentlich auch nicht passieren sollte. Es ist schwierig in Dortmund, dass ich gerade, weil eben diese Spiele sind halt in der Bundesliga, gerade in dieser relativ defensiven Saison, die Brot- und Butter-Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, wenn du Champions League spielen willst kommendes Jahr.
Ja, das ist nämlich ganz schön eng da. Hm. Aber man muss tatsächlich auch so ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, das geht vielen Mannschaften so, dass sie sich schwer tun. Das hast du ja auch gerade schon erzählt. Bayern, zu denen kommen wir später noch, tun sich sehr schwer in den letzten Wochen. Nicht jetzt aufgrund der Pokalniederlage gegen Kiel, sondern auch darüber hinaus in der Bundesliga. Leipzig hat jetzt zweimal in Folge nicht gewonnen. Leverkusen ist in einem kompletten Tief. Union Berlin ist Fünfter. So, und danach kommt jetzt Frankfurt, die eine Serie haben. Gladbach ist in einem Tief, die sind Achter. Das ist nicht der Anspruch, den Gladbach hat. Ich meine nur, also alle da oben tun sich schwer. Das so ein bisschen zur Ehrenrettung vielleicht, aber natürlich performt Dortmund unter ihren Möglichkeiten, unter seinen Möglichkeiten. Das Dortmund.
Ja.
Die Borussia, je nachdem. Ja, für Mainz, könnt ihr mal kurz noch aus Mainzer Sicht sagen, ist das ein guter, ein wichtiger Punkt, du hast es ja auch gesagt, Tobi, sie hätten am Ende sogar noch gewinnen können. Ja? Mhm. Sie hatten tatsächlich dann noch wirklich die Chance auf den Lucky Punch. Das ist oft so, ich finde nicht nur in der Bundesliga, sondern das auch in England sieht man es oft, wenn du Liverpool schaust oder so, dass Mannschaften die sagen, okay, lass mal die anderen machen, wir versuchen das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und dann gucken wir mal, ob wir am Ende nicht irgendwie noch Nadelstiche setzen. Und das geht oft auf. Also das ist ja auch ein bewusstes Rezept der kleineren Mannschaften gegen so große, die sich sagen, okay, ihr seid Favorit, ihr habt den Ball, spielt mal um uns rum. So, und wir konzentrieren uns aufs Verteidigen und haben natürlich dann bei Kontern haben natürlich dementsprechend Platz. Irgendwann ab der 70. Minute seid ihr vielleicht auch genervt, dass ihr nicht durchkommt, dann haben wir vielleicht mal, kriegen wir mal eine Standardsituation, wo wir wach sind und so. Und ja, das sind die Dortmunder nicht die einzigen, die sich gegen sowas durchzusetzen haben. In dem Fall hat das Mainz gut gemacht und dieser eine Punkt, der ist wichtig, zum einen tabellarisch, klar, weil da jeder Punkt zählt, da unten im Keller, aber eben auch für die Moral, weil wir hatten es ja auch angesprochen, Mainz hat die Doppelpatrone sozusagen gezündet, ja, und haben komplett alles da oben durchgewechselt. Und wenn du dann nur mit Niederlagen startest, ist es natürlich sehr schwierig, diese Euphorie aufrechtzuerhalten oder diese Aufbruchstimmung.
Ja.
Deswegen kommt dieser Punkt für Mainz, glaube ich, zur rechten Zeit.
Ja. Vor allen Dingen, weil jetzt ja eine sehr, sehr wichtige Woche im Abstiegskampf ansteht. Deswegen habe ich es heute mal gar nicht so sehr aufs Tablett gesetzt, weil wir kommende Woche auf jeden Fall über den Abstiegskampf reden werden nach dem Doppelspieltag. Weil Mainz hat jetzt eine schwere Woche vor sich, spielen, glaube ich, gegen Wolfsburg und Leipzig. Aber Schalke spielt ja, glaube ich, gegen Bielefeld oder nee, gegen Köln und dann noch. Auf jeden Fall da unten.
Schalke spielt gegen Köln.
Schalke spielt gegen Köln Bayern. Und dann am nächsten Wochenende
Bayern
genau. Hoffenheim spielt gegen Köln nächstes Wochenende nochmal. Also da unten wird jetzt viel Bewegung reinkommen in dieser Woche und deswegen ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Woche im Abstiegskampf und da ist dieser unerwartete Punktgewinn, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für Mainz. Und ich glaube vor allen Dingen, wie du es ja schon gesagt hast, je länger dass du mit dieser Taktik 0-0 stehst, umso besser ist es. Und das 0-1 war, glaube ich, auch noch so ein richtiger Knackpunkt, weil das war dann nochmal so ein richtiger Nackenschlag. Und dann der verschossene Elfmeter, der war dann der zweite Knackpunkt, weil da hatte man das Gefühl, okay, jetzt kippt das Spiel und Dortmund hat das 1-1 gemacht und dann direkt, das war ja direkt dahinterher der Elfmeterszene. Man hat das ja gar nicht richtig sehen können, weil Sky ja wieder der Meinung war, sie müssten 5 Zeitlupen zeigen, wie sich die alle freuen. Und dann war ja schon der Elfmeter. Aber dann der Elfmeter wieder verschossen, dann ist das Spiel wieder gekippt. Das ist ja auch immer so eine Kopfsache. Das ist ja nicht immer nur Taktik und Pipapo ist ja auch so eine Kopfsache natürlich in dem Moment.
Der hat den Elfmeter, also der hat vorbeigeschossen am Tor.
Ja.
Gucken wir ja auch mal. Also, ne, kann ja auch eine super Parade mal sein am Torhüter, oder man kann auch einfach am Tor vorbeischießen. Als jemand, der sehr gut Elfmeter schießt, stelle ich mir die Frage, wie kann das sein?
Mich würde ja mal interessieren, ob Mainz dann generell in so ein Spiel mit einem anderen Selbstbewusstsein reingeht, wenn sie wissen, dass sie da eh immer ganz gut aussehen. Und ob das dann auch noch einen Effekt auf so ein Spiel hat. Aber das wäre jetzt hier wieder zu viel Theorie und zu viel Mentalitätsfrage. Ja,
zumindest im Sinne von, dass sie nichts zu verlieren haben gegen eine Mannschaft wie Dortmund, weil jeder eh davon ausgeht, dass sie eine Klatsche kriegen.
Ja, aber sie haben ja zum Beispiel, ich habe das eben gelesen nebenbei so ein bisschen hier, dass sie jetzt glaube ich, in 3 von 4 Auswärtsspielen ungeschlagen gegen Borussia Dortmund als Mainz 05, die immer im Keller rumkraxeln. Das ist ja in so einer Jahresplanung ja fast schon wie eingeplante Punkte im Westfalenstadion. Und ob das dann doch schon Einfluss auf dieses Spiel hat. Ehrlicherweise, wenn er einen Elfmeter macht, nicht, dann ist egal, scheißegal, aber trotzdem, das ist schon so komisch, dass da immer Punkte gelassen werden.
Das kann ja durchaus sein, dass du als Mannschaft wenn du so im Kern irgendwie ein Stück weit zusammenbleibst, du dann auch das Gefühl hast, okay, ich weiß, wie ich spielen muss. Du kennst die Spieler vielleicht, aus diesem Erfolgserlebnis schöpfst du auch ein Selbstvertrauen und weißt, okay, das hat das letzte Mal geklappt, das machen wir diesmal auch. Das ist ja durchaus ein Erfahrungswert, den du mitnimmst, wenn du erfolgreich warst in der Vergangenheit, den du dann auch wieder umsetzen kannst und der dann wiederum zu Früchten führt, so dass es nicht unbedingt Zufall sein muss. Ne? Ja. Gut.
Ich find's halt irgendwie lustig, dass immer die gleichen Mannschaften sind.
Ja.
Ist ja also, das gibt ja schon ein Bild, ehrlicherweise. Du weißt ja auch als Frankfurt, wo du Punkte machst und wo du sie halt nicht machst. Und dieses Warum, das ist.
Es ist ja eine Frage, es gibt ja das in der Sportpsychologie das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wie erwartest du von dir selbst, dass du es schaffen kannst? Und wenn du dann diese Erwartung hast, das ist ja dieses klassische Wünsch dir was Konzept, so ungemäßig, wenn du dir was wünschst, bla bla bla, fest genug dann glaubst. Aber das ist, wenn du natürlich Spieler hast, die auch seit langem bei einem Club sind und als Freiburg zum Beispiel seit Jahren nach München fahren und jedes Mal 5-0 abgefiedelt werden. Das HSV-Beispiel, so jetzt fällt mir das beste Beispiel ein. HSV-Spieler wissen, die waren alle schon dabei, als der HSV 8-0 verloren hat, in München 6-0 verloren hat, die fahren dann nicht mehr gerne hin das nächste Mal, weil die halt daran die Erinnerung haben. Und in Gladbach, die ja in der Bundesliga die beste Bilanz aller Clubs haben gegen die Bayern, weil sie da einfach in den letzten Jahren 4 oder 5 Mal gewonnen haben. Da sind halt jede Menge Spieler wie Lars Stindl dabei oder Patrick Herrmann, die da schon hingefahren sind und halt gesagt haben, hey, wir haben es letztes Jahr geschafft, wieso sollten wir es diesmal nicht schaffen? Und die halt auch nach einem 2-0 Rückstand sagen, okay, naja gut, wir liegen jetzt 2-0 zurück, aber das, wir haben es ja trotzdem in den letzten Jahren geschafft. Das ist dann, glaube ich, auch noch so ein Mini-Unterschied. Ich würde es aber dann natürlich nicht so hochhängen, weil viele Clubs einfach so viele personelle Wechsel haben. Wenn du jetzt guckst, so Eintracht Frankfurt zum Beispiel, wie viele Leute sind da noch dabei, die vor 4, 5 Jahren dabei waren?
So, ja, zum Beispiel Jovic. Und damit hast du eine wunderbare Überleitung gebaut.
Traum.
Schon wieder heute, Tobias. Man muss wirklich nur noch drüber gehen, über deine Brücken. Eintracht Frankfurt.
Irgendwann übernimmt er das Format alleine.
Da habe ich auch Angst vor, ehrlich gesagt.
Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Das war jetzt so ein bisschen so ein Fernschuss aus 30 Metern. So ein kleines Stück erzwungen.
Aber ja, gut. Ich nehme ihn trotzdem mit. Eintracht Frankfurt 3-1 gegen Schalke 04 und ein Rückkehrer und eine Verabschiedung standen so ein bisschen im emotionalen Vordergrund. Klammer auf, auch im Sportlichen, in einem Fall, nämlich in dem von Jovic, der in seinem Einstandsspiel direkt 2 entscheidende Tore, nämlich das 2-1 und das 3-1 geschossen hat gegen Schalke. Abraham verabschiedet sich, geht zurück nach Argentinien, da fehlt dann der Kapitän in der Rückrunde und ein wichtiger Innenverteidiger, kannst du gleich mal drauf eingehen, wer den dann ersetzen soll. Und gerne auch etwas zum Spiel sagen, Frankfurt gegen Schalke 3-1.
Ja, war eine sehr, sehr emotional, für Eintracht-Fans auf jeden Fall ein sehr emotionales Ding, wo man sich, das war so ein Spiel, was ich so zu Hause gucke und gedacht habe, boah, wenn da Publikum gewesen wäre, wie das abgegangen wäre auf so vielen Ebenen. Also natürlich die Verabschiedung von Captain Abraham, was so, ja, ist nicht untergegangen, aber durch dieses Jovic-Thema so ein bisschen an vielleicht Alleinstellungsmerkmal verloren hat, weil der Junge halt wirklich bei der Eintracht, aber auch in der Bundesliga viel Spuren hinterlassen hat. Ein echt, weiß es blöd, weil als Außenstehender kennt man dann den Ellbogencheck gegen Sandro Wagner und die Geschichte mit Streich, wo Christian Streich, der Trainer von Freiburg, ihn wegchecken wollte und er nicht mehr ausweichen konnte. Diese Geschichte erinnert euch. Aber tatsächlich muss man sagen, dass David Abraham wirklich ein ganz feiner Kerl ist, so ein ganz lieber Typ und auch, glaube ich, im Kreise der Eintracht einfach innerhalb der Mannschaftshierarchie einfach ein wichtiger Faktor war. Der jetzt, der sollte eigentlich im Sommer gehen, hat noch ein halbes Jahr drangehangen auf Bitten von Hütter und Bobic, hat er noch ein halbes Jahr drangehangen. Weil sein Sohn in Brasilien und seine Frau und er einfach sein Kind.
Argentinien, ne?
Argentinien, nicht Brasilien, ja. Und sein Kind auch wegen Pandemie und so viel weniger sieht und einfach Sehnsucht hat. Und auch sagt, nach 16 Profijahren ist auch mal gut und auch nicht mehr überredet werden konnte, obwohl er echt immer noch ein Top-Verteidiger ist. Also, das muss man ja auch mal sagen, dass der wirklich wichtig war für die Eintracht. Und auf die Frage, ja, also laut Hütter wird der junge Brasilianer ihn ersetzen. Wird man dann sehen, ich finde so, er hat schon angedeutet, dass der das Potenzial hat, aber natürlich kann er jetzt nicht die Fußstapfen von einem erfahrenen Spieler wie Abraham komplett füllen.
Ja. Kann er ihn ersetzen? Tut er es oder tut er es nicht?
Tut er es oder tut das?
Wird man in der Rückrunde sehen.
Gut. Ja, aber er kriegt die Chance und das finde ich erstmal aus Eintracht-Sicht finde ich sinnvoll, dass man sagt, okay, junge Spieler haben hier auch die Chance, dann sich zu entwickeln. Das finde ich dann in dem Sinne auch gut. Ja, zum Spiel, das war, war eine eindeutige Angelegenheit, muss man wirklich sagen. Also Eintracht war in allen Belangen überlegen. Die sind rausgekommen, hochmotiviert, erste halbe Stunde. War wirklich Fußball zum Zungenschnalzen. Hab lange nicht mehr wirklich so guten Fußball gesehen bei der Eintracht. Es war wirklich gut. Es war wirklich gute Kombination da in der Offensive. Teilweise One-Touch weitergeleitet, alles geklappt, außer die Chancenausbeute. Und dann gehen sie auch 1-0 in Führung und dann gibt's so diesen Gegentreffer, der sehr komisch war. Habt ihr den gesehen?
Ja.
So, wisst ihr?
Ja, also das
was
war
würdet
ja
ihr sagen? Torwartfehler, Hintereggerfehler, Absprachefehler? Ich weiß es immer noch nicht.
Ich gehe auf Hinteregger.
Ich hab gesagt Torwartfehler, weil Trapp erst so rausrennt und ich mir denke, wenn der Abwehrspieler das sieht, dann denkt er, okay, der rennt raus und holt ihn sich. Und schaltet
ja,
dann
aber ab. Kein Abwehrspieler darf in der Situation sagen, okay, der holt ihn sicher. Das sind immer noch seine 10 Meter, die er mitgehen kann. Und dann macht er das und zur Not wimpst er beide um.
Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Klassisches.
Ja, genau.
Ja, wirkte so ein bisschen, die wirkten alle so unbeteiligt, als wenn sie den nicht ernst nehmen, den Hoppe.
So, also, ja, und ehrlicherweise, so wie er das Ding reingemacht hat, hat er auch bewiesen, dass man das eigentlich nicht ernst nehmen darf, weil das hat er ja nicht mal getroffen, glaube ich, ne? Oder?
Ja, die getunnelt.
Ja, aber er trifft ihn ja nicht so in Form von ich tunnel ihn jetzt, sondern er ist irgendwie mit der Sohle da so gegengerutscht.
Ich weiß, dass das von dir eher scherzhaft war, aber bist du ja sicher, dass die bei, wenn da Lewandowski gelaufen wäre oder Weghorst, dass die dann nicht so gewesen wären?
Ich meine, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, die haben aber diesen Pass, also ich habe mir das ganz oft angeguckt, weil ich habe tatsächlich bei jeder Situation mal pausiert und geguckt, wie die Mitspieler reagiert haben. Und es fällt nicht vielen auf, aber wenn man sich's noch mal anguckt, den Gegentreffer, achtet mal auf Hasebe. Das ist sehr lustig, habe ich auch erst beim fünften Mal oder so drauf geachtet, weil du achtest erst auf Hinteregger, auf Hobbe, auf Trapp und irgendwann habe ich auf Hasebe geachtet, der hat danach, hat er Richtung Trapp und Hinteregger gebrüllt, der hat die richtig angebrüllt, also die waren richtig pisst, war natürlich ein Treffer komplett aus dem Nichts, komplett unnötig, aber muss man sagen, davon haben sie sich dann auch nicht beeindrucken lassen, weil dafür haben sie auch gemerkt, dass Schalke einfach da auch zu schwach war und haben dann weiter dominiert und dann kam natürlich der Knaller, dass dann jemand wie Jovic eingewechselt wird und dann zwei solche Tore schießt. Das ist schon kurios. Also das sind halt einfach auch so Geschichten, die der Fußball schreibt, die du dir vorher gar nicht so ausmalen kannst. Alle noch überlegt, ja, hat er es noch drauf, wie früher, lange nicht gespielt, zwei Tore in der gesamten Zeit bei Real Madrid geschossen und dann schießt er zwei Tore in 20 Minuten bei der Eintracht. Beide vorgelegt von Kostic, seinem Kumpel, der auch nicht viel gerissen hat in dieser Saison, muss man auch sagen. Und jetzt auch happy scheint, dass der wieder da ist. Und das waren ja auch Tore, das waren so typische Jovic-Tore auch noch so, ja. Also es war jetzt nicht, den macht auch nicht jeder, den so Halbvolley da in den Winkel zu zimmern und dann noch das, den anderen. Also, ja, ist schon krass. Die Eintracht ist in richtig guter Form. Habe ich jetzt auch schon die letzten Male immer gesagt. Mit Younes auch einen tollen. Also der tut der Mannschaft auch richtig gut. Und vor 3 Wochen konnte die Eintracht niemanden einwechseln, hatte nur Silva. Und jetzt wechselst du plötzlich Kamada, Rustic, der einen guten Auftritt geliefert hat, und Jovic ein. Mhm. Wenn die in der Form bleiben, ist noch einiges möglich.
Ja, tabellarisch steht die Eintracht sehr gut da. Jetzt nach diesem Zwischenhoch, vielleicht bleibt es ja auch kein Zwischenhoch, sondern ein dauerhaftes, sind sie tatsächlich auch an die Champions-League-Ränge rangerutscht. Nicht zuletzt deswegen, weil eben die Mannschaften da oben furchtbar inkonstant spielen und einfach was anbieten. Und Frankfurt gehört zu diesen Mannschaften neben Freiburg, die das auch zu nutzen wissen. Ein Wort zu Schalke noch. Das war ja jetzt ein Befreiungsschlag in der letzten Woche gegen Hoffenheim, die natürlich auch derzeit gerne bespielt werden, sag ich mal. Die sind nicht gut drauf. Wie viel war denn noch übrig jetzt von diesem Befreiungsschlag aus Schalker Sicht? War das einfach spielerische Limitierung? Dass es einfach das nicht mehr ging? Also, oder wann ging das dann auch wieder in die Köpfe rein?
Also ich finde ja ehrlicherweise, und das ist dann auch das, was ich zum Beispiel Pillard im Vorfeld gesagt habe, wenn Eintracht Frankfurt ins Rollen kommt, dann gibt es kaum eine, eigentlich gibt es ja keine Mannschaft in der Liga, die wirklich stoppen kann. Jetzt sind die nicht so ganz ins Rollen gekommen, aber trotzdem relativ dominant und auch sehr physisch auf Platz gewesen. Und ich habe
nimm das hier bitte.
Vornherein, hört ihr mir zu?
Ja, wir hören dir zu.
Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwas im
Studio passiert. Wir sind alle gegangen. Vornherein hast du
gesagt. Dann rede ich jetzt einfach mal so weiter drauf. Also, liebe Freunde, mein Gefühl über Schalke war einfach, dass dieses Selbstbewusstsein, das du dir so quasi auf zwei Streichhölzern aufgebaut hast, natürlich von Frankfurt eingerissen wird. Also, Wenn du da wirklich Hoffnung hattest, dass du jetzt Frankfurt und Krono Boden spielst, deswegen auch, Eddie, dein Ansatz. Ich habe auch kein gutes Schalke erwartet. Ich habe ein ekelhaftes Schalke erwartet. Das nervt. Und das genau durch so ein Tor, wie sie es gemacht haben, dann sich den Punkt ergaunert hat. Und ehrlicherweise bin ich der Meinung, sie hätten den Punkt auch gekriegt, wenn es halt nicht diesen einen Unterschiedsspieler gegeben hätte. Und das ist dann halt auch der Grund, warum Schalke da ganz unten drin steht.
Ja, aber sie, also ich muss sagen, also was mir gut gefallen hat bei Schalke, um mal das Positive zuerst zu sagen, war, dass du schon gemerkt hast, dass sie eine gewisse Geschwindigkeit haben durch Harit und Raman und Hoppe und teilweise auch Uth. Also du hast bei diesen Kontern schon gemerkt, wenn die Pässe gut besser kämen würden, dann kannst du schon, haben die auch Spieler, die du schicken kannst, die eine Geschwindigkeit haben. Aber unterm Strich muss ich sagen, das sage ich jetzt nicht, weil es die Eintracht war, das war aber ein Klassenunterschied. Das war wirklich ein spielerischer Klassenunterschied. Das waren am Anfang, in der ersten Halbzeit waren es 70% Ballbesitz für die Eintracht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das erste Mal Schalke mit einer Passkombination übers Mittelfeld hinausgekommen ist.
Aber das ist keine Überraschung.
Ja, in der ersten Halbzeit gar nicht. Und warte nur, und die Chancen, die Eintracht schon vor der Einwechslung von Jovic hatte, da hätte es schon 4-5-0 stehen können. Also das war, und man muss auch fairerweise sagen, auch gegen Hoffenheim, die erste Halbzeit, hätte Hoffenheim eigentlich das Ding schon zumachen können. Haben sie dann nicht gemacht und Schalke hat gewonnen. Also dieses 4-0 gegen Hoffenheim hat vielleicht auch ein bisschen drüber weggetäuscht, wie die tatsächlichen Kräfteverhältnisse waren. Und man muss sagen, Fährmann hatte einen Sahnetag, ja. Also da jetzt schon das zweite Mal hintereinander, wo der Christian Groß, sich für den Torwart entschieden hat. Fährmann hat, finde ich, bislang auf jeden Fall zurückgezahlt.
Es gab
Entschuldigung.
Ja, sag du erst gerne.
Ich will eigentlich nur darauf hinaus, das ist ja, dass du kannst Äpfel und Birnen ja in dem Fall nicht vergleichen. Und ich bin großer Fan und trage es auf meinem Herzen von einem Verein, der diese Saison auch das Fußballspielen eingestellt hat. Deswegen kann ich das nachvollziehen, was Schalke da machen will. Und wenn du weißt, komm fram, es geht nicht ums Fußballspielen. Wenn du versuchst, Fußball zu spielen, dann verkackst du. Du kannst nur versuchen, kaputt zu machen. Und das haben sie dann ja schon, klar, die kommen ein paar mehr Chancen, die dürfen nicht reingehen, muss einen guten Torhüter haben und am Ende zitterst du dich durch. Insofern wäre da dieser Punkt, den sie haben wollten, irgendwie drin gewesen. Aber es ist halt, wie du schon sagst, dieses Kräfteverhältnis, das eigentlich nicht, dass die Punkte sind, die Schalke braucht, sondern die müssen sie jetzt ganz schnell woanders holen, wenn sie noch mitspielen wollen.
Ich bin da tatsächlich aber eher bei Etienne, weil ich fand schon, dass Schalke hatte nach der Pause 15 Minuten, wo sie mal ein paar Meter weiter vorgeschoben hatten, dann auch mal ein paar Ballgewinne hatten. Aber wenn du halt mehr als ein 0-0 haben möchtest, dann musst du halt irgendwo im Spiel auch einen Konter zu Ende bringen. Und das haben sie auch nicht geschafft, obwohl sie die schnellen Männer hatten.
Wer sagt denn, dass sie mehr als 0-0 haben?
Ja gut, aber selbst wenn du 0-0 haben willst oder wenn du 0-1 hinlegst oder 1-2, die haben ja in der ersten Halbzeit hatten sie diesen einen Torschuss durch Hoppe. Das war der einzige Torschuss in der gesamten Halbzeit und ab der 60. hatten sie auch keinen Torschuss mehr. Also das war schon, fand ich, eine eindeutige Angelegenheit. Und wenn das Ding 3-0 ausgeht, hier würden wir auch nochmal wieder ganz anders drüber reden. Also sie hatten ja wirklich Glück, dass Eintracht sie in das Spiel zurückgeholt hat. Eigentlich war das vom Spielverlauf ein klassisches 3-0 eher als ein 3-1.
Ich bin ja auch voll bei euch. Ich kann nur ein bisschen nachvollziehen, dass Schalke da jetzt nicht, weil das hast du, glaube ich, Eddie, gesagt. Ich glaube, auch bei Schalke hat man nicht drüber nachgedacht, so jetzt haben wir Hoffenheim aus der Halle geschossen, souverän, jetzt schießen wir Frankfurt aus der Halle.
Nee. So ist da bestimmt keiner. Nee, aber man hatte natürlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, als wenn sie jetzt gegen Hoffenheim auch verloren hätten.
Ja, aber also, dann hätten sie von Frankfurt auch 8 gekriegt.
Also sagen wir es so, das Spiel Schalke gegen Köln am Mittwoch. Ja. Es würde uns alle sehr wundern, wenn das ein Leckerbissen wird.
Absolut. Das lebt definitiv von der tabellarischen Dramatik. Vom Kampf um Arbeitsplätze. definitiv. Aber das ist tatsächlich für Schalke, und wir waren aber schon mal an dem Punkt, ne? Als sie dann gegen Bielefeld gespielt hatten und was war das andere? Mainz oder so? Da hatten sie doch so 2 Schicksalsspiele oder 3 Schicksalsspiele sogar, von denen sie dann keins gewonnen hatten, gegen Bielefeld, glaube ich, sogar verloren, ne? Also da hängt jetzt eine Menge dran, aber auch nicht alles, weil die Situation hatten wir, wie gesagt, schon mal, dass sie eben so ein Schicksalsspiel hatten. Jetzt geht's gegen Köln, eventuell dabei schon Klaas-Jan Hüntela. Die machen es wirklich komplett wie die Blues Brothers, die holen sich die alte Band zusammen. Das ist fantastisch, ne?
Ich finde das clever, ehrlich gesagt, weil ja, das ich finde es natürlich nichts für die Zukunft. Das ist nichts, was jetzt langfristig hilft. Aber ich glaube, dass so ein paar alte Haudegen, die jetzt da Erfahrung mitbringen und die ein bisschen unbeeindruckt sind von Tabellenstand und Situation, weil die eh ihre Karriere beenden und jetzt sagen, mir ist egal. Das kann schon helfen. Du hast ja auch gesehen, dass ein Kolasinac da ordentlich nochmal was bewegt hat. Kolasinac nochmal ordentlich was bewegt hat. Und wenn du jetzt nochmal so ein paar, Rafinha ist sogar auch im Gespräch.
Ja, ne? Ich finde das fast schon amüsant.
Du musst nur bis Sommer
die holen.
Ja, du musst nur an Bielefeld
vorbei. Ja, aber an Bielefeld in Mainz vorbei. Um den Karren aus der Scheiße zu ziehen. Ja. Und das ist so lustig, weil ich finde es auf der einen Seite sympathisch, weil die alle kommen. Ja, die lassen alle stehen und liegen und sagen, okay, ich kann nochmal Teil eines historischen, einer historischen Entwicklung sein. Wenn wir sozusagen jetzt nochmal zurückkommen und retten diesen Verein, das ist ja vielleicht auch für deren Ego sehr schmeichelhaft, da nochmal gefragt zu werden, hast du nicht Bock, eine historische Rettungsaktion zu gestalten, für alle Zeiten in den Stollen, dein Gesicht in den Stollen gekloppt zu kriegen, wie im Mount Rushmore.
Dann kann es aber auch umgekehrt sein, ne?
Ja, aber sie haben halt, wenn es umgekehrt kommt, haben sie es nicht zu verantworten. Ne? Es ist wenig zu verlieren, viel zu gewinnen.
Naja.
Aber ich finde es aus zwei Aspekten schwierig. Zum einen, ich weiß nicht, was sie noch sportlich drauf haben. Und zum anderen ist es natürlich für die Mannschaft jetzt auch schon, also schon ein Schlag ins Gesicht der jetzigen Mannschaft.
Gündela hat die Saison 3 Spiele von Anfang an gemacht und Rafinha spielt in der griechischen Liga.
Ja.
Also, sorry, was hast du sagen?
Gündela kannst du trotzdem in der 70. Minute einwechseln, der hält nochmal seinen Kopf richtig
hin. Ja, das stimmt, ja.
Aber, ja, das stimmt auch. Ich bin auch dabei, dass ich, glaube ich, den auch ein bisschen romantischen Effekt dahinter total sinnvoll finde, weil du schon Leute holst, die auch wissen, was es bedeutet, wenn dieser Verein theoretisch absteigen würde. Aber, und das ist dann der entscheidende Punkt, das ist wie so eine verdammte Wette bis zur Sommerpause, ne? Dann holst du jetzt 6 Leute oder so, die alle den Karren aus dem Dreck holen, dann sind die wieder weg, dann hast du danach da 20 Leute sitzen, denen du nichts zugetraut hast, die alles verkackt haben und die dann aber ab dem nächsten Sommer dann bitte diesen Verein wieder in höhere Gefilde bringen sollen und hast dann genau 2 Monate Zeit, um 20 Spieler auszutauschen. Also das ist schon alles ziemlich...
Ja gut, aber die Alternative, Schalke mit dem Schuldenberg in die zweite Liga zu gehen während der Pandemie, ist auch nicht gerade verheißungsvoll.
Ja.
Also,
ja, aber vor allen Dingen, du hast ja 2 negative Szenarien. Du hast die Szenario, dass du es schaffst, ist natürlich erstmal positiv, aber dann hast du halt diesen HSV-Effekt. Wieder, ich will nicht den HSV dessen, aber der HSV hat ja auch jahrelang immer irgendwas aufbauen wollen. Das haben sie nach 3 Monaten abgebrochen, weil sie nur noch einen Abstiegskampf gedacht haben. Und dann konntest du halt überhaupt nichts mehr aufbauen, weil es war immer nur von einem Abstieg, Nichtabstieg zum nächsten Nichtabstieg. Und droht der Schalke auch. Und der noch viel größere Worst Case tritt dir ein, wenn du absteigst und dann hast du gar nichts mehr. Also es geht deine gesamter Backbone der Mannschaft geht weg. Du hast überhaupt nichts, was irgendwie längerfristig als 3 Monate gedacht ist und stehst in der zweiten Liga plötzlich da mit einer halben Mannschaft ohne Geld. Das ist ja dann auch ein Worst-Case-Szenario. Also man kann da wirklich, das ist wirklich eine Wette darauf, dass du es irgendwie schaffst und dann irgendwie im Sommer eine neue Mannschaft aufbauen kannst.
Ihr habt alle recht. Ich stimme euch komplett zu. Ich möchte nur eine Sache zu bedenken geben. Was macht jetzt mehr Sinn, dass du dir Spieler holst, wo du sagst, die bringen eine Mentalität mit und helfen sofort, auch im Mannschaftsgefüge zum Beispiel weiter, wenn man das als Schwachstelle ausgemacht hat, weil wir haben ja auch oft gesagt, Schalke hat gute Spieler, aber aus irgendeinem Grund ist das kein Team, ist es nicht geschlossen, greift da nicht ein Rad ins andere. Oder du holst jetzt ein junges Talent aus Brasilien oder aus Frankreich, das noch in die Bundesliga gespielt hat, schmeißt es in diese kaputte Mannschaft in den Abstiegskampf. Also weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, da kann ich zumindest den Gedanken verstehen, wir holen jetzt ein paar alte Hautdegen, die hier die jungen Spieler aufrütteln und mitziehen. Keiner erwartet von denen, dass die jetzt Schalke in die Euroleague ballern. Alle erwarten, dass ein Rafinha, ein Hündela, ein Kolasinac, dass die mit dieser Mannschaft an Mainz und an Bielefeld vorbeiziehen.
Bin ich voll bei dir, aber die Frage ist halt, wie gesagt, schaffen sie es, die Mannschaft weiter
zu bringen. Das weißt du halt nie.
Das weißt du nie.
Das kannst du halt immer sagen. Wenn es klappt, alles richtig gemacht. Wenn es nicht, das ist dieses Christoph Daum-Ding. Wenn es klappt, alles richtig gemacht. Wenn nicht, der größte Depp bin, kann man nur Christoph Daum.
Bei Hünteler sehe ich es noch positiver, wobei da wieder die Frage ist, wer schießt die Flanke, die Hünteler dann reinköpft. Bei Rafinha kann ich es halt überhaupt nicht beurteilen.
Ja, das werden wir tatsächlich sehen. Auf jeden Fall finde ich es sehr amüsant von Schalke, dass sie sowas machen. Nico, ein letztes und dann machen wir Werbung, bitte.
Ja, okay. Das ist eigentlich eine Frage an euch. Erstmal ist es eine lustige Ironie des Schicksals, dass Max Meyer jetzt wieder auf dem Markt ist. Also hat er sich quasi freigestellt, damit er wieder zurückkommen kann.
Ablösefrei,
ja. Und wer wären denn in euren Augen die anderen Kandidaten, die bei, also vielleicht, was werden wir jetzt nicht mehr, also weil da sind noch so ein paar Namen, ich habe so an Ingo Anderbrügge gedacht oder so, ob man den zurückholen könnte.
Und
der letzte Punkt. Ja, genau. Und aber das ernst gemeinte Thema ist, und das wäre die Frage an dich, Nils, und die ist auch, guck mal ganz ehrlich, wenn du jetzt Schalker wirst, und du hast es ja auch so ein bisschen durchgemacht, dieses Problem, und das ist ja eine ganz entscheidende Frage, die man sich stellen muss. ist das der Moment, wo ein Verein sich immer wieder nur rettet und wie das schon Tobi gesagt hat, immer wieder über Wasser hält, oder ist dann irgendwann dieses, wenn sie dann runtergehen, auch befreiend, damit sie nicht mehr sowas jeden
das Problem Winter
machen müssen
ist,
und Olaf Thon reaktivieren?
Oder das, so. Also das Problem ist, dass du nicht aus diesem Druck rauskommst. Natürlich ist das, Schalke hat das jetzt noch nicht so lange, natürlich ist das einfach nur ein Upturn und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt ist es wenigstens vorbei, aber es ist ein Trugschluss, weil es ist nicht vorbei, weil die Situation beim HSV ist die, dass du dann, und das wird bei Schalke genauso sein, dass du unter so einem wirtschaftlichen Druck bist, aufsteigen zu müssen, dass du dir nicht die Zeit nimmst, ein Team in Ruhe aufzubauen. Und das hat beim HSV dazu geführt, dass die sich eine Mannschaft zusammengestellt haben, die dem Druck nicht gewachsen war und die sportliche Qualität auch nicht hatte, um direkt wieder aufzusteigen. Aber der Druck und der Anspruch war da, es muss jetzt gelingen. So dass diese Nichtaufstiege waren ja genauso wie diese Abstiegssaisons, ja, auch die Relegationssaisons davor habe ich jetzt inkludiert. Der Druck ist nicht weg. Und das Misserfolgdenken ist nicht weg. Du hast nicht auf einmal eine Situation, wo du sagst, okay, pass auf, jetzt ist es passiert, jetzt atmen wir mal durch, jetzt bauen wir das in Ruhe auf, alles weg, wir können von neu anfangen, ganzen Sünden der Vergangenheit wegwischen, wie so ein Duplo-Bauwerk, was du kaputt machst und fängst von neuem an zu bauen und lässt dir dabei Zeit, weil diesmal soll es gut werden. Das ist nicht die Situation, die eintritt, sondern die Situation, die eintritt, ist, scheiße, wir müssen rauf, die Leute erwarten das, wir haben keine Kohle, wir können nicht junge Spieler aufbauen und uns 2-3 Saisons Zeit lassen, bis wir nach oben kommen. Das wird auch Schalke nicht passieren. Und deswegen ist es keine Entlastung für irgendwen, wenn man absteigt.
Ich find's amüsant, dass du Duplo statt Lego.
Und nicht Lego sagst,
ich habe mir das gedacht, sagt mein Gedanke.
Ja, weil ich halt mein Sohn jeden Tag fucking Duplo spielt.
Ja, und auch,
ach so, spielst.
Ja. Ich hatte eher so Schalke HSV, das ist Lego, wir nicht überfordern gleich, nicht?
Wir fangen mal mit Duplo so, an. Wenn man möchte, kann man das auch so machen. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung, ihr Lieben. Und gleich sind wir zurück und dann haben wir noch so viele andere Dinge. Und versprochen, diesmal werden wir weder Union Berlin noch den VfL Wolfsburg vergessen.
Wen?
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Und zwar WhatsApp ist, und damit endet mein bayerisches Sprachvermögen. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir reden über den FC Bayern München, mein Zweitverein, und den SC Freiburg.
Was?
Entschuldigung, ja, ich habe mehrere Zweitvereine.
Dankeschön.
Ja, außerdem, das Trikot. Außerdem habe ich ja noch überhaupt gar nichts, ich habe noch nichts zu Werder gesagt. Ich habe die 1 definiert.
Ja, so.
Die 1C. Was wollte ich sagen? So, die Bayern, die gefühlt seit Wochen kriseln, die im Pokal an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert sind, die haben 4 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Und man fragt sich so, hä? Warum eigentlich? Die sind doch überhaupt nicht so gut. Haben jetzt mit Freiburg eine Mannschaft der Stunde gehabt, die tatsächlich 5 Spiele in Folge gewonnen hatte. 15 Punkte aus 5 Spielen. Was? 5 vor 3?
15 aus 3.
Ne? Alles richtig gewesen, ne? So. Und ja, am Ende setzen sie sich mit 3-1 durch. Aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. Und man hatte vor allen Dingen am Ende auch die Latte im Bunde. Oder?
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, bevor wir auf das Spiel eingehen, noch mal einmal hier für alle Zuschauer erwähnen, wie toll dieses DFB-Pokalspiel war. Können wir das vielleicht noch einmal festhalten, wie da in der, weiß ich nicht, 93. Minute noch dieser Kopfball da reingeht und dann dieses Elfmeterschießen, wo die Kieler die Dinger da reingewämst haben, als ob's nichts wäre. Und das muss man einfach auch mal sagen. Wie oft hat man hier die Chance, auch mal Kiel zu loben? Viel zu selten, meine ich.
Ja, sie spielen ja nur 2-mal gegen den HSV.
Und Marc Rocker quasi in seinem ersten Einsatz überhaupt für Bayern gefühlt.
Da verschießt.
Das ist der Grund, warum wir ihn verkauft haben, ne?
Ja, wobei ich da sage, irgendeiner muss halt verschießen. Ja. Und ich finde eher das nicht so schlimm, dass einer mal verschießt. Ich finde eher verwundernd, wie souverän auch die Dinger da reingenagelt wurden.
Vor allem von Kieler Seite aus.
Ja, meine ich ja, genau.
Lustig. Tatsächlich, ich bin ja früher einmal angefangen als Taktikblogger für Spielverlagerung.de. Einer der Autoren, der damals arbeitet, ist Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Einer der anderen ist Chef Spielanalyse bei Holstein Kiel.
Und du bist bei Bundesliga.
Ja, ich sitze.
Wer lacht letztlich jetzt, nämlich von denen?
Die haben jetzt quasi innerhalb von wenigen Tagen beide Bayern München mit ihren Mannschaften jemals besiegt. Und ich sitze hier. Also, das ist auch, aber das war halt schon, Bayern München hatte schon die Woche des Jahrzehnts gefühlt. Das hat man lange nicht mehr erlebt.
Kriegen diese zwei Ex-Kollegen von dir, kriegen die auch Herzchen im Chat als Liebesbeweis? Tobi, guck mal bitte jetzt da in den Chat und sag mir, ob deine Kollegen
sind die in einer WhatsApp-Gruppe mit diesen drei geilen
Typen hier? Kriegen die sowas? Kriegen die sowas? Glaub, das wage ich nämlich zu bezweifeln, dass die sowas kriegen, Tobi. Das ist für dich. Guck bitte, dreh dich einmal um und guck dir das an.
Das ist sehr lieb. Das ist sehr lieb von euch, aber ich glaube, die haben Geld bekommen.
Als Siegprämie.
Ja, das ist Geld oder Liebe.
Geld oder Liebe, exakt.
Ich hätte gern. Ich habe drei Kinder, aber kein Geld. Ich hätte gern. Keine Kinder, aber drei Geld. Das war, ist ja von, du merkst ja bei den Bayern wirklich, wie ausgelaugt die sind und auch, dass dieses All-In-Pressing, wir gehen mit allen Mann vorne rauf, dass da die Gegner nicht mehr den Respekt haben, dass das auch nicht mehr so funktioniert einfach momentan, weil sie eben nicht die hundertprozentigen Gas drauf bekommen. Und du merkst auch jedes Mal, wenn auch nur ein, zwei, drei Stammspieler ersetzt werden aus dieser Elf, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Und ich fand jetzt, um den Bogen wieder zu Freiburg-Spiel zu schlagen, da haben sie in der ersten halben Stunde wirklich mal mit danke, das ist sehr nett von euch, Chat.
Das hört nicht auf, hier ist richtig hart.
Dass die in der ersten halben Stunde, wo sie wirklich mit der A11 gespielt hatten auch, da haben sie wirklich, fand ich, das beste Spiel seit langem gemacht. Da haben sie die Freiburger kontrolliert, da haben sie auch richtig schöne Kombinationen gemacht. Das 1:0 war ja großartig herausgespielt. Mhm. Auch davor hatten sie ja schon, glaube ich, einen Abseitstreffer oder war es Abseits oder irgendwie so, war ja auch noch so ein ganz dickes Ding, was auch richtig geil herausgespielt hat. Und da merkst du halt, dass es einen Unterschied macht, wer halt auf dem Platz steht. Ob da im Mittelfeld Kimmich und Goretzka spielen oder ob da Musiala und Tolisso spielen.
Ja. Nach einer halben Stunde ist ja allerdings eher Gnabry für Sané gekommen. Hat das für dich dann auch den Unterschied ausgemacht? Weil ich fand, um mal meine Frage selbst zu beantworten, ich fand Sané das beste Spiel.
Sané ist gekommen für Gnabry.
Ja, ja, seit langem gemacht. Er war wir haben ihn schwer kritisiert, auch ich als sein Kickbase-Besitzer, der auch ein persönliches Invest in ihn getätigt hat, habe ihn schwer kritisiert und deswegen ist er bei mir auf der Verkaufsliste gelandet. Aber deswegen habe ich ihn auch nochmal unter.
Hat Sané nicht verkauft?
Naja,
aber also ich stimme dir zu, ich
finde,
er hat ein gutes Spiel gemacht, aber du hast ihm auch angesehen, dass der Kopf nicht frei ist, finde ich. Du, auch als er da die Vorlage gemacht hat, so für Thomas Müller und er dann hingegangen ist, du hast so gesehen, er ist noch so, er weiß selber, dass er nicht da ist, wo er gerne wäre.
Aber so ist er immer, ne? Also war er auch bei Manchester City schon, er ist halt einfach überhaupt
Ja, aber so eine gewisse Unbekümmertheit habe ich bei Man City schon mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt schon auch im Kopf noch nicht ganz frei ist, weil er einfach noch nicht auch bewiesen hat, bei den Bayern zumindest, zu was er imstande ist. Aber das Potenzial in dem Jungen schlummert, ist einfach riesig. Also, wenn du ihn verkaufst, kaufe ich ihn.
Ich fand,
also überleg's dir. Ja. Du weißt genau, in dem Moment geht er.
Ich fand, der war defensiv vor allen Dingen sehr bemüht. Und nicht nur bemüht, sondern hat auch defensiv einige geile Aktionen, wo er wirklich weit nach hinten gegangen ist, weit nach vorne auch gegangen ist im Pressing und wirklich gemerkt hat, okay, er möchte da auch was beweisen. Er möchte sich da zeigen. Ich finde, es ist immer noch schwierig, wenn Pavard auf rechts den Ball hat und dann Sané noch weiter rechts außen steht und dann Kimmich ein bisschen tiefer steht, dass du da deine Anbindung hast. Das funktioniert mit Gnabry ein Stück weit besser, weil Gnabry auch mal ins Zentrum zieht ein Stück weit, weil Gnabry da ein Stück weit auch spielintelligenter ist. Das hat dann Freiburg sich so ein bisschen zu Nutze gemacht, indem sie auf rechts dann Davies in eine Manndeckung genommen haben, die Bälle raus zu Pavard und da ist dann oft das Spiel nicht weitergekommen. Und Günther hatte dann auch in der Laufe der zweiten Halbzeit einige gute Offensivaktionen, wo er dann hinterlaufen ist, Grifo und die Flanke geschlagen hat. Aber insgesamt fand ich's bis zur 60., 70. Minute eines der stärkeren Bayern-Spiele der letzten Zeit. Aber sie kriegen es halt momentan auch nicht hin, das wirklich über 19 Minuten auf dem Platz zu halten. Du merkst, wie gesagt, wenn dann nachher Martinez, Musiala, Tolisso eingewechselt werden, das ist ein Qualitätsabfall. Und sie haben die Kondition nicht. Sie haben die Kondition nicht, das Spiel über 19 Minuten durchzuziehen. Und dann stehen sie irgendwann, dann geht das Pressing vorne nicht, dann stehen sie irgendwann in einer sehr unschönen Ordnung, lassen den Ball auch nicht ordentlich laufen und kriegen es nicht in der Schlussviertelstunde, das Spiel einfach Bayern-typisch wegzudominieren. Freiburg hat in der Schlussviertelstunde mehr Ballbesitz. Und normalerweise, früher waren die Bayern-Spiele so, die haben 3-1 geführt oder 2-1 geführt oder sowas und dann haben sie den Ball laufen lassen, der Gegner hat den Ball nie mehr gesehen. Und das kriegen sie momentan nicht hin in den Schlussminuten.
Von daher ist es eventuell sogar auch mehr Segen als Fluch, dass man so früh im DFB-Pokal rausgeflogen ist. Denn so wie man da gefühlt am Stock geht bei den Münchnern, so wäre es dann auch noch eine Mehrbelastung. Dann schleppst du dich vielleicht noch von Pokalrunde durch Pokalrunde, musst jedes Mal wieder ans Limit gehen, hast halt nicht mehr diese Spiele, die du nach 20 Minuten für dich entschieden hast, wo du mit einer B11 spielen kannst, weil du in jedem Spiel weißt, okay, nee, selbst im Pokal gegen den Zweitligisten kannst du nicht deine Stammkräfte schonen, das funktioniert nicht. Auch gegen Kiel musste Lewandowski dann doch am Ende noch wieder ran und so. So, jetzt sind sie in dem Wettbewerb raus, jetzt können sie dann sich in der Zeit mal regenerieren vielleicht und auch mal im Training ein paar Sachen austesten, zu denen einfach seit 2 Jahren gefühlt da überhaupt nicht mehr die Zeit für ist bei den Bayern. Und sie können dann eventuell auch sich ein bisschen mehr auf die Champions League konzentrieren, weil die ist ja seit Wochen pausiert, die. Aber die kommt ja auch noch mal wieder. Und da ist jetzt auch K.O.-Phase. Also von daher vielleicht besser sagen, okay, einen Titel mitnehmen, safe, Bundesliga. Und den anderen DFB-Pokal dieses Jahr, dafür reicht's dann vielleicht nicht. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die Bayern.
Das ist ein nett gemeinter Gedanke von mir. In der Praxis macht's die FIFA ein bisschen zunichte, weil sie in der Woche, wo halt diese Pokalrunde gewesen wäre, ist ja Club-WM, wo Bayern ran muss.
Da hätten sie die dann trotzdem nachholen müssen.
Ich finde halt, was auffällig ist, dass halt gerade auch die Außenverteidiger bei den Bayern, also Pavard und Davies, einfach nicht mehr die Form haben der Vorsaison. Also wirklich rätselhaft, weil die eben auch so stark waren in der Vorsaison, dass diese Diskrepanz so deutlich ist. Und auch nach Pausen, wenn sie mal nicht gespielt haben, also beide wurden ja auch schon ersetzt, also haben auch mal 90 Minuten auf der Bank gesessen und so. Also kommen da aus ihrer Formkrise nicht so richtig raus. Habe ich das Gefühl, weiß auch nicht genau warum, aber das ist ja wie so ein roter Faden, der sich ein bisschen durch diese Top-Mannschaften zieht. Wenn wir jetzt auch gleich noch über Leipzig oder so reden, dann werden wir feststellen, dass momentan, ob es an der Pandemie liegt, an den Umständen ohne Zuschauer, man kann nur rätseln, aber es ist, finde ich, auffällig, dass die Top-Mannschaften, ich glaube auch, da seid ihr besser im Thema, auch teilweise in den internationalen Ligen, es schwer haben zurzeit, diese konstanten Top-Leistungen abzurufen, wie man das von denen Jahre vorher gewöhnt war.
Ja, das ist absolut richtig. Wenn du, egal wohin du guckst, guck nach England, Liverpool, die dominante Mannschaft der letzten 2 Jahre zusammen mit Manchester City, tun sich total schwer, haben jetzt, glaube ich, seit 4 Spielen in Folge nicht mehr gewonnen, können, wenn ein Gegner sich hinten reinstellt, kriegen kaum Zugriff, laufen in Kontersituationen, laufen Rückschritten in der eine ganz andere Mannschaft. In Italien, Juventus, die dominierende Mannschaft der letzten, was ich, 10 Jahre, die unantastbar war, sind die jetzt, Fünfter oder sowas?
Barca.
Vierter, Fünfter. Barca tut sich schwer, Madrid, Real tut sich auch relativ schwer.
Die haben sie jetzt wieder gefangen, so eine.
Trotzdem, auch tabellarisch sind sie, also ist Atleti einfach eher momentan noch besser drauf. Also das ist tatsächlich so, dass es vielen Mannschaften so geht. Manchester City übrigens hatte auch einen sehr schlechten Start in das Jahr. Die haben sich jetzt gefangen und sind jetzt auf bestem Wege.
Aber das meine ich ja, klar.
Aber
diese ganz krasse Dominanz, die es früher so gab, und da würde mich mal interessieren, was denkt ihr? Glaubt ihr, dass vielleicht einfach, Tobi, wurde der Ballbesitzfußball von Top-Mannschaften entschlüsselt? Hat man das als mittelmäßige Mannschaft mittlerweile raus, einen Kader zusammenzustellen, der solche Mannschaften entwaffnen kann?
Ist ja jetzt auch nicht so, dass diese Mannschaften alle abgehängt werden und jetzt plötzlich oben andere Teams mit anderem Fußball stehen würden.
Naja, aber diese ganz große Dominanz fehlt, finde ich.
Findest du?
Ja.
Ich tue mir halt schwer, jetzt in dieser Saison irgendwelche Allgemeintrends abzurufen oder zu sagen, das ist jetzt der allgemeine Trend, weil du eben diesen riesigen Faktor Corona hast. Jetzt nicht nur den Zuschauerausschluss, sondern einfach, dass die durchspielen. Ich kann es aber Bayern nur wieder betonen, die haben halt keine Pause seit vergangenen April und die werden halt auch bis im Sommer hinein keine Pause haben. Und ich glaube schon, dass die körperlich am Limit gehen. Und du merkst es ja auch an den Verletzten bei allen Top-Clubs in Europa, die in Europa europäisch spielen, dass da die Verletztenzahlen sehr viel höher sind als in den letzten Jahren. Entsprechend tun sie sich momentan schwerer und deswegen würde ich jetzt gerne da kein großes taktisches Thema aufmachen. Wenn das in 1-2 Jahren immer noch so ist, kann man drüber reden, aber momentan ist es einfach schwer zu sagen, ob das am einen oder am anderen liegt. Weil die Teams ja auch immer noch Woche für Woche gewinnen. Nicht mehr ganz so dominant, nicht mehr ganz so schön, aber City ist jetzt, glaube ich, wieder Erster oder Zweiter in der Liga. PSG hat auch wieder die Tabellenführer übernommen. Schwierig.
Ja, aber ich finde, was man eben dadurch ableiten kann, ist tatsächlich, dass sich halt diese Mannschaften, die eben wenig Pausen hatten, die lange auch international dabei waren, allesamt schwer tun. So dass man das tatsächlich eben nicht auf Bayern reduzieren kann. Man würde, wenn das jetzt eine normale Saison wäre, würde man sagen, oh wow, was ist da los? Ist die Magie von Hansi Flick verflogen? Ich glaube, das denkt jetzt niemand. Das denkt man einfach nicht, weil das eine Erklärung gibt, die jedem einleuchtet. Und trotz allem, trotz dieser Krise ist Bayern 4 Punkte vor dem Zweiten. Also das ist auch
Herbstmeister.
Ist sogar offiziell Herbstmeister noch ein Titel, ein zaghafter kleiner, der nichts wert ist, in der Vitrinschale. Also von daher, es ist nicht alles schlecht bei den Bayern. Sie haben sogar das beste Torverhältnis. Also sie tun sich schwer, aber sie tun sich immer noch gut. Kann man das so sagen? Gut. Lass uns noch mal über Freiburg reden. Weil die kam ja auch aus einer grandiosen Siegesserie, 5 Siege in Folge. Und auch wenn die Bayern schon die dominante Mannschaft waren, man hat dann ja, als Petersen reinkam und er das 1-1 gemacht hat, hat man gut mitgespielt. Ne? Also die haben voller Selbstbewusstsein und auch in der Gewissheit, dass die Bayern eben nicht am Zenit ihres Schaffens sind, versucht, da was mitzunehmen. Und wenn sie da kurz vor Schluss das Ding in Form von Petersen nicht in die Latte jagen, sondern da reinjagen, dann holen sie zumindest einen Punkt. Also es war für Freiburg ein Ausflug, bei dem man auch was hätte mitnehmen können. Nach München. Also die sind gut drauf. So, Freiburg.
Muss mal kurz gucken.
Haben Pech gehabt, die haben Santa Maria verloren.
Gerade sagen, ja. Und Santa Maria, wie lange der jetzt verletzt ist, der ja letzten Woche sehr wichtig war.
Den haben sie verloren und dann haben sie Abrashi im Mittelfeld, also der im Prinzip ja auch Ersatz ist, ne? Für Santa Maria, den haben sie auch noch verloren, also das war auch noch ein bisschen Pech, muss man sagen.
Wohl kein Kreuzbandriss ist, das steht ja, das ist schon mal eine gute Nachricht, aber es ist doch trotzdem. Dafür, dass sie halt da ersetzen mussten und auch Schmied nicht gespielt hat, war das schon eine sehr, sehr starke Leistung.
Sehe ich auch so. So, dann machen wir mal weiter mit dem Tabellenzweiten. Das ist nämlich Leipzig. Und sie haben in Wolfsburg gespielt, sind auch früh in Führung gegangen. Dann hat Wolfsburg das Spiel gedreht. Und dann gab es eine kuriose Szene zum Ausgleich. Irgendwie spitzelte da jemand den Ball im Strafraum Richtung Tor. Und dann haben die beiden Innenverteidiger, Lacroix und Brooks war es, glaube ich, ne? Ja. Gucken, machen beide so Platz, lassen so diesen Ball durch und denken so, ja, den hält der Torwart oder ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Beide lassen den so vorbei, gucken sich so an.
Der Torwart hat es gar nicht gesehen.
Der hat es nicht gesehen und der Castells holt ihn dann noch so aus der Ecke und dann musste Willi Orban den aus kürzester Distanz nur noch reinjagen. Also da haben die sich im Prinzip selbst um die 3 Punkte gebracht, auch wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht vorbei war. Aber das war so ein halbes Eigentor.
Ja, war ein bisschen wie das da bei der Einnahme mit diesem Kommunikationsfehler einfach, ne? Dieses, woher, wie hast du es gesagt?
Nimm du ihn,
ich hab ihn sicher. Mhm. Man hat es dann in der Zeitlupe gesehen, dass der Castells das gar nicht richtig gesehen hat. Und die haben, weil sie mit dem Rücken zum Torwart standen, nicht gesehen, dass er es nicht gesehen hat. Ja, shit happens. Finde ich, ist natürlich dumm, aber nicht so schlimm. Denn spielerisch, finde ich, hat das Wolfsburg trotzdem ganz gut gemacht. Sich da wacker aus der Affäre gezogen gegen Leipzig. Sind ja beide Mannschaften eigentlich relativ in guter Form, auch wenn Leipzig jetzt, glaube ich, auch seit 3 oder 4 Spielen nicht mehr gewonnen hat in der Bundesliga. Kann das sein? Nee, seit 2.
Okay. Wolfsburg oder was? Nee, Leipzig.
Leipzig hat Niederlage Wolfsburg gegen Dortmund, hatten wir ja zuletzt, ne? Die Heimniederlage gegen Dortmund und jetzt ein Unentschieden gegen Wolfsburg.
Wolfsburg hat so eine kleine Ergebniskrise, aber.
Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden unterm Strich.
Es war halt ein sehr Hin- und Her-Spiel. Es war jetzt nicht so, dass eine Mannschaft eine riesen Dominanz aufbauen konnte, sondern da ging es richtig zackig zur Sache. Mit viel Pressing, mit viel Draufgehen, mit vielen Zweikämpfen auch. Dann bei Zeiten wurde es dann immer so ein bisschen fahrig. Da haben dann beide Teams, finde ich, ihre technische Klasse nicht gut genug ausgespielt. Wieder mit auch sehr frühem taktischen Wechsel dann von Nagelsmann, der angefangen hat mit so einer 5er-Kette, dann später im Spielverlauf war es eher eine 4er-Kette. Das war schon ein Spiel auf hohem Niveau, wo dann manchmal bei Zeiten die Genauigkeit gefehlt hat. Und in Leipzig kam nach dem Spiel so das Thema auf, ob man nicht besser mit einem Stürmer vorne drin, mit einem echten Strafraumstürmer vorne gespielt hätte, weil man hatte angefangen mit Forsberg, Haidara, Olmo als so flexible Dreier-Angriffsreihe. Weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte gegen die Wolfsburger, die im zwar Strafraum ja sehr groß sind und das auch sehr gut verteidigen. Und Leipzig hatte ja da offensichtlich den Plan, eher auf den zweiten Pfosten flanken zu wollen, was dann auch beim 1:0 ja gut geklappt hat. Aber ja, es ist vielleicht doch dieses so Baustein, der so ein Stück weit fehlt bei Leipzig, vorne ein Stürmer, der eben anspielbar ist und der auch die Tore macht. Es ist ja kein Zufall, dass Angelino in dieser Saison der Top-Torjäger ist. Und auch jetzt waren wieder mit Mukiele, Orban zwei Abwehrspieler, die die Tore besorgen mussten.
Dafür hat man ja eigentlich Sörloth gekauft, der noch nicht so ganz in diese Rolle reingewachsen ist, der in England auch eine schwere Zeit hatte, der dann in der Türkei da alles im Grunde Bogen geschossen hat. Und jetzt in der Bundesliga sich aber wieder schwer tut in einer schwierigeren Liga als der türkischen. Der ja, Sturmpartner von Haaland in der norwegischen Nationalmannschaft, der auf jeden Fall die Physis hat, ja, im Strafraum, aber der eben noch nicht so glücklich agiert.
Aber das ist halt auch so ein Ding bei Julian Nagelsmann, die haben ja noch den Wang geholt. Mit Paulsen hast du eigentlich jemanden, der auch zuverlässig gerade auch am Anfang der Saison getroffen hat. Aber er stellt die dann ja auch nicht auf. Also er hat ja wirklich verschiedenste Stürmer. Jetzt haben sie noch Kluivert, Außenstürmer, Szaboszai, noch ein Außenstürmer. Also in der Offensive haben sie schon ganz schön viele Leute. Nkuku, Olmo, wie heißen sie alle? Ich weiß gar nicht, Forsberg. So viele offensive Leute, die alle auch Potenzial haben. Samardzic hat man noch geholt, auch noch ein Offensiver. Also verstehe nicht so ganz, das wirkt so ein bisschen, als ob Leipzig erstmal so alles wegkauft, so ein bisschen wie Albrecht bei Kickbase. Ja. Alles erstmal wegkauft, ja. Egal ob es jetzt sinnvoll in die Mannschaft passt oder nicht, erstmal damit es kein anderer hat und dann gucken wir einfach, wie die sich entwickeln. Aber ich finde es schon komisch, dass man so drei, ja, wirklich gelernte, fitte Stürmer hat mit Wang, Paulsen und Sörloth und keiner davon in der Mitte spielt. Also ja,
wobei Wang ist jetzt alles andere als ein Mittelstürmer, Paulsen auch nicht. Ja, Paulsen gut, ist ein Außenstürmer.
Kannst du ins Zentrum stellen? Also Wang? Paulsen kannst du doch ins Zentrum stellen mit seiner
Kopfballstärke. Ja, Paulsen, aber ich meine jetzt hast du Kluivert oder Paulsen gesagt?
Beides.
Weil Kluivert und Wang
Kluivert sind Außenstürmer.
Sind beides keine Boxspieler. Da hast du eigentlich haben sie nur Sörloth als klassischen Neuner, so als klassischen Boxspieler, weil selbst Paulsen ist ja eigentlich jemand, der auch viel ausweicht und der jetzt auch nicht immer unbedingt nur in der Box rumsteht.
War, glaube ich, so gedacht, dass man eben die großgewachsene Defensive der Wolfsburger eher mit flachen Pässen und Kombinationen beschäftigt, ja. Was dann aber auch bei Zeiten nicht geklappt hat, weil eben die Pässe aus dem Mittelfeld nicht kamen. Sabitzer ein bisschen schlurriger als sonst. Ja.
Sabitzer ist bei mir auch auf Abschlussliste, sage ich ganz ehrlich, habe ihn ja bei Kickbase. Oh. Und der hat ja letztes Jahr viel offensiver gespielt als dieses Jahr.
Hm. Als Captain.
Und hat da richtig viele Punkte gemacht. Und jetzt lässt er mich ein bisschen hängen und ich habe ja Jovic gekauft und ich glaube, eventuell muss er gehen. Oder soll ich Kostic oder Sabitzer?
Ich würde Kostic niemals verkaufen.
Nee, deswegen. Einer von denen muss wahrscheinlich gehen.
Würde ich Sabitzer nehmen.
Ja, ich glaube, Sabitzer
muss. Kannst du mir beide verkaufen?
Ja. Ich würde die beide verkaufen. Ey Leute, macht mir ein Angebot. Ich guck mir das. Nico auch. Kannst du mir gerne ein Angebot machen?
Sabitzer ist auch. Mir ist das eh egal, in der Runde ist.
Also. Ja, ey, selbst bei Kickbase, dieser Fatalismus, was ist denn da los?
Ja, das resigniert der Mann.
Ja, aber das kann doch nicht sich durch deinen kompletten Lebensbereich jetzt ziehen. Jetzt zeig doch mal ein bisschen Kampfgeist.
Ist alles egal mittlerweile. Ist alles
das kannst
egal.
Du nämlich gleich machen, bevor ich jetzt überleite. Lass mich kurz gucken, ob wir eventuell noch was zu dem Spiel sagen wollen. Leipzig gegen Wolfsburg, aber damit sind wir durch, oder?
Jetzt musst du die Stimme wieder heben, jetzt musst du wieder sauer werden.
Da leite ich dir direkt über zu Nico, Mann. Das kann doch nicht sein, dass du nicht ein bisschen Biss hast irgendwie. Was ist da los?
Zumal nach einem Sieg.
Ja! Da ist er, der Biss. Da, guck ihn dir an. Da ist er.
Verdammte Scheiße.
Das Krokodil.
Wisst ihr, was da schlimmer an der ganzen Sache ist? Ich bin überhaupt nicht, emotionslos und mit Anteilen, so wie du das alles sagst. Ich bin in so einer, seit Wochen in so einer mega Anspannung, was diesen Verein angeht und was diese Ergebnisse angeht. Weil, ey, ganz ernsthaft, wir können ja mal da wieder ein bisschen Mäuschen spielen lassen, was unsere WhatsApp-Gruppe angeht. Wir sind recht viele Werderaner drin, die sind alle genauso still wie ich und wir haben auch keine Argumente, weil die spielen halt einfach keinen Fußball.
Es geht ja nicht um Argumente. Es geht ja nicht dafür, dass du für irgendwas Argumente hast oder dich in
einen
Schlagabtausch zur Wehr setzen kannst, weil Bremen hat ja auch spielerisch einiges zu bieten. Es geht darum, dass du so niedergeschlagen bist und so apathisch.
Das ist nicht wahr.
Dir fehlt der Kampfgeist.
Naja, doch,
wieso sollte ich niedergeschlagen sein bei 18 Punkten?
Ja, aber mit der Einstellung kannst du, stell dir vor, du würdest sofort Bremen treten. So, das geht nicht. Ich habe gesehen, als die Bremer gewonnen haben, wie die sich in den Arm lagen, wie der Kohfeldt, der meiner Meinung nach der besten Trainer der Bundesliga ist, wie der da die Faust geballt hat, die Jungs aufgerüttelt hat. Das ist der Spirit, den wir jetzt brauchen.
Ja, drei Punkte gegen Augsburg, 2-0, kein Mensch weiß wie.
Ich habe, wie gesagt, ich habe es mir nur angehört, weil ich unterwegs war und ich war mir sicher, dass ich auch nicht gucken müsste, weil es genauso grausam war wie alle, die sich's angeguckt haben und mir überall geschrieben haben, ob ich mir den Quatsch wirklich angucke. Aber so ist das halt gerade. So, und es ist gut. Und da sind wir nämlich bei einer herrlichen Brücke zu dem, was Schalke zum Beispiel da erlebt oder so. Ich bin voll in dem Modus gerade und bin voll zufrieden, wie das bei Werder Bremen läuft. Und das, weil die im Moment so ziemlich schnell gesehen haben, okay, wir haben ein paar Alte, wir müssen alles abschneiden, was wir irgendwie können, wir müssen alles verkaufen an Tafelsilber, was wir haben und lassen einfach eine bessere U21 auf dem Platz rennen. Und dass die jetzt sportlich in der Bundesliga keine Bäume ausreißt, ist auch klar. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied zu den letzten, lass es sagen, 5 Jahren Bundesliga, dass sie gegen Augsburg halt in der 87. 0-0 stehen und das Ding dann 2-0 gewinnen. Alle 4 Jahre vorher hätten wir so ein Spiel auch wieder in der 85. mit 1-0 verloren. Und deswegen bin ich total glücklich und entspannt. Deswegen bin ich auch nicht so, also das ist kein Pessimismus, das ist einfach Entspannung. Es wurde langsam ein bisschen eng zwischendurch wieder, aber jetzt die 3 Punkte waren super. Punkt.
Ja, zweite Halbzeit war ja dann noch okay, ja, muss man sagen. Zweite Halbzeit war ja dann auch halbwegs ansehnlich.
Tobi, es ist doch eigentlich immer so, dass sie zumindest irgendwo Phasen haben, in denen sie Fußball spielen, der sich nicht ganz so scheiße anfühlt. Also ja, so ein bisschen wie Preview zu wir könnten auch eventuell, aber wir machen halt nicht, weil wir erstmal Beton anrühren. Außerdem brauchen wir noch 2, die den Bus vom Tor parken. Aber wenn ich dann gesehen habe, wie sie auch in allen Bildern, die ich immer angeguckt habe, wie sie halt auch abgekocht haben defensiv, das ist okay. Das muss ja auch erstmal ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist und als Basis für den Fußball gehört. Bevor ich jetzt wieder anfange, so aktionistisch zu werden wie manche andere Vereine und mit ganz vielen Leuten versuche, irgendwelchen Saisonzielen hinterher zu rennen. Im Moment geht es darum, eine U21-Mannschaft in der Klasse zu halten. Und das machen sie über Punkte und nicht über schönen Fußball.
Ich finde es.
U21-Mannschaft, ich muss mal gerade mal gucken, ob ich dieses Understatement überhaupt unterschreibe. Was du willst. Weil.
Hey, mach deinen eigenen Verein jetzt nicht kaputt da.
Nein, naja, ich will nur mal gucken. Also, Gebre Selassie, Veljkovic, Toprak, Friedel, okay, Agu, okay. Ja, Eggestein, ja, Mbom, Vor, Sergeant Selke, ja.
Da sind nicht viele U21 dabei.
Ja.
Die Hälfte.
Was so spannend ist dieses Jahr in der Bundesliga, ist, dass du direkt so einen Strich setzen kannst unter Platz 10. Also die ersten 10, bei denen kannst du dir alle Spiele angucken, da passiert was Nettes, kann gut werden. Und wenn da drunter die Mannschaften beteiligt sind, dann wird's grausam. Also das kannst du diese Saison wirklich genau sagen. Und das hast du an diesem Spieltag so einmal am Exempel statuiert gesehen. Augsburg gegen Werder Bremen, diese erste Halbzeit war absolut grausam. Da gab es eine Torchance, das auch nur, weil Marco Friedel der Meinung war, er macht's mal spannend und spielt einen Querpass in den eigenen Strafraum rein zum Gegenspieler. Dann hattest du Hertha gegen, gegen Köln 0-0 und Hoffenheim gegen Bielefeld 0-0 und halt Schalke und Mainz noch als Bonus obendrauf, als verteidigende Teams gegen große Mannschaften. Also da merkst du schon, dass da ab Platz 11, da geht der Bereich los, in dem die Teams sich mit einer guten Defensive irgendwie den Klassenerhalt sichern wollen und ja, nichts und anderes.
Und wenn du dann aus vollem Bewusstsein dir genau diese 3 Spiele anguckst, dann ist Werder Bremen die Mannschaft, die aus diesem Spieltag mit einem 2-0 und 3 Punkten rausgegangen ist. Ja. Gewinner vom Rest des Festes hier. Also das ist so ein bisschen wie, du bemühst dich so ein bisschen ums Ticket für die nächste Party und hast es jetzt weiter oben auf die Gästeliste geschafft. Super.
Muss man auch ein bisschen die Augsburger damit reinziehen, weil die es einfach nicht clever gemacht haben. Caligiuri musste relativ früh runter, weil er stark gelb-rot befährdet war. Man hätte ihm vielleicht sogar schon gelb-rot zeigen können. Da hat er nämlich ein ordentliches Foul gemacht, als er schon gelb hatte. Und dann haben sie die Flügel nicht mehr zubekommen nach der Auswechslung von Caligiuri. Und wenn du siehst, dass Werder Bremen 2 Tore schießt mit Flanken von Außenverteidiger auf Außenverteidiger, das darf eigentlich in der Verteidigung nicht passieren. Gerade wenn die Verteidigung auch noch eine Fünferkette ist. Wenn du eine Viererkette hast, okay, dann kannst du sagen, da sind nur 4 Mann, da ist einer, der will den Flankengeber stören und 3 im Strafraum. Da kann es passieren, dass da hinten noch einer freikommt. Aber die hatten ja eine Fünferkette gehabt, da hätte ja nie derjenige freikommen dürfen. Und zeigt dann aber auch, dass Werder natürlich kein Zielspieler hat, wenn sie im Strafraum Agu und Selassie alle spielen, aber ist auch okay. Und ist dann aber auch mit freundlicher, weil wir reden ja so selten über Augsburg, es war da wirklich mit freundlicher Mithilfe von Augsburg dieser Sieg von Werder.
Ja, weil die noch ein bisschen beschissener waren als Werder Bremen Fußballspiel gerade. Und wenn das ist ja der nächste Punkt in der großen Skala, das mache ich nicht, ich will das nicht lang aufhören, habe ich schon hundertmal gesagt, aber wenn Füllkrug nun mal die Hoffnung ist, in die man das gesetzt hat, dass der Typ in der Mitte ist, der Weghorst-mäßig die Dinger reinwämst und der sich jetzt wieder im Training für 5 Wochen verletzt hat,
was willst du denn da machen, Alter? Und dann ist die Alternative Davy Selke, den ich, glaube ich, also ich habe ihn ab paar Mal getroffen, richtig netter Kerl, aber irgendwie hier fußballerisch irgendwo ein Hebel fehlt, irgendwas, weiß nicht, ob irgendein Ersatzteil oder so nicht funktioniert oder so, dann musst du halt genauso Fußball spielen, wie sie jetzt gerade machen. Punkt.
Punkt. Gut. Punkt.
Oder was sagst du, Eddie, als großer Fan von...
Nee, ich wollte gerade, ich ziehe jetzt nicht Eddie rein, der jetzt aus Verlegenheit irgendwas sagt. Das ist nun,
wer das ist lieber die Zeit nutzen. In einer taktischen Aufstellung.
Und, sehr gut, dankeschön. Union gut. Berlin gegen Leverkusen. Da ist nämlich auch einiges passiert, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes, beziehungsweise auf dem Platz, aber abseits des sportlichen Geschehens, sagen wir es mal so. Das schwebt natürlich jetzt ein bisschen über diese Diskussion. Es gab Rassismusvorwürfe, es gab ein Wortgefecht. Es sind, glaube ich, Worte gefallen, wo alle Beteiligten daran interessiert sind, dass man nicht alles, was gesprochen wurde, untersucht, transkribiert, aufschreibt, liest. Ich glaube, jeder, der da beteiligt war, hat ein Interesse daran, dass man das relativ schnell beendet. Und wir wollen uns jetzt auch so ein bisschen eher auf das Sportliche konzentrieren und mehrheitlich darüber reden und nicht quasi über die schlimmen Worte, die da gefallen sind.
Ja, weil ganz kurz ein Wort doch noch dazu.
Ja.
Weil es gibt ja auch gar keine zwei Meinungen. Wenn da wirklich rassistische Beschimpfungen stattgefunden haben, dann ist das natürlich komplett verurteilungswürdig und das gehört einfach nicht hin. Auch wenn man sagt, auf dem Fußballplatz ist halt eine härtere Sprache. Trotzdem, sowas gehört einfach nicht hin. Ist scheißegal, aus welchem Land oder welche Hautfarbe einer hat. Das sollte nicht Gegenstand von irgendwelchen Beleidigungen sein, egal wie hoch die Emotionen kochen, wenn es so war. Aber da gibt's ja eh keine zwei Meinungen. Also da muss man auch gar nicht groß drüber diskutieren, weil das ist einfach, also in meinen Augen zumindest und in euren auch, selbstverständlich.
Ich glaube, die Leute, die, ja, selbstverständlich, absolut. Die Leute, die wir hier erreichen, die werden das wahrscheinlich genauso sehen. Ja. Hoffe ich doch mal ganz, ganz stark. Für Rassismus ist in keiner Situation Platz. Und auch auf dem Platz schon mal gar nicht. Von daher, das ist, sehe ich ganz genauso, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist einfach ein No-Go. Alle anderen Sachen, die da angeblich noch gefallen sind, sind natürlich auch ein No-Go. Ja? Es sind No-Gos und No-Gos. Von daher, bitte.
Ist natürlich spannend, dass du jetzt einfach alles hörst, was auf dem Platz abgeht und was die Spieler so rufen. Und dass das natürlich dann nochmal eine andere Dimension denen reingibt, die diese Frage, bleibt das, was auf dem Platz ist, auch nur auf dem Platz drauf? Und diese Trash-Talk-Kultur, die er da
im Chat schreibt, außer die Person kommt aus Offenbach, gut, es gibt für jede Regel auch immer eine Ausnahme.
Gut, also, das nochmal so als kleines Intro zu diesem Spiel, weil das natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Und nicht so sehr der Sieg Unions. Ja, das, die Leute, die sich da so im Wort und im Benehmen vergreifen, die tun natürlich nicht nur dem Adressaten dieser Worte Übles, sondern eben auch der eigenen Mannschaft, die gerade positive Schlagzeilen macht, die schon wieder unerwartet einen Sieg eingefahren hat und jetzt redet man am Ende darüber. Von daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee, in Zukunft ein bisschen darauf zu achten, was man sagt und was man denkt vielleicht auch. In dem Fall jetzt zurück zum sportlichen. Union gewinnt 1-0 gegen Leverkusen. Leverkusen schwächelt, ja, also diese Powerphase, die sie in der ersten Saisonhälfte hatten, als sie wirklich ja im Prinzip fast schon bis zu dem Münchner Spiel, ne, als sie ja auch geführt haben und dann diesen Nackenschlag kurz vor Schluss 2-1 verloren. Das war so ein bisschen so ein Neckbreaker für dieses Momentum, was Leverkusen ja bis dato eigentlich hatte. Und seitdem tun sie sich sehr, sehr schwer. Ausnahme einmal dieser Pokalsieg gegen Eintracht. Tut mir leid, da haben sie noch mal positiv, zumindest ergebnistechnisch, sich dargestellt, aber ansonsten in der Bundesliga läuft seitdem nicht mehr und bei Union exakt das Gegenteil. Jedes Mal denkt man, ja, okay, aber guck mal, jetzt muss doch die Realität langsam mal Einzug halten, aber es passiert einfach nicht.
Ja, also das ist wirklich so, seit dem Bayern-Spiel, da wurde ihnen irgendwie der Zahn gezogen. Sie waren ja richtig auf einem Höhenflug, weil man sie gelobt hat, sogar Champions League innerhalb der Liga auf Platz 1. Alle haben so gedacht, ist das jetzt so ein neues Leverkusen? Aber irgendwie konnten sie dann mit dem, weiß ich, ob sie mit dem Hype nicht umgehen konnten oder so, aber zumindest konnten sie das dann nicht bestätigen mehr nach dem Bayern-Spiel. Sind jetzt momentan wirklich in einer Formkrise. Man kann auch gar nicht so richtig einen, finde ich, herausheben, bei dem es nicht läuft, weil es einfach als Kollektiv momentan nicht so gut funktioniert. Und ja, auch das Spiel gegen die Eintracht im DFB-Pokal war alles andere als ein glasklarer Sieg, auch wenn das Ergebnis so aussieht. Hätte auch anders ausgehen können, war auch bedingt durch, sag ich mal, unglückliche Schiri-Entscheidungen. Also momentan bei Leverkusen sehe ich tatsächlich ja, da Probleme, auch wenn ich nicht so richtig weiß, warum. Weil letztendlich ist es exakt die gleiche Elf, die wir vor 4 Wochen in den Himmel gelobt haben. Da sind wir wieder beim Thema. Keine Ahnung, Formkrise.
Ist es nur eine Formkrise oder stellen die Gegner sich besser auf Leverkusen ein? War es vielleicht auch, wir reden jetzt von Formkrise, das setzt ja immer nur voraus, dass es nach 100% nur bergab geht, beziehungsweise vielleicht performt ja auch jemand über. Also vielleicht ist ja, sag ich mal, ein Leon Bailey oder so, der eine sehr, sehr starke Phase hatte, nachdem er irgendwie bestimmt 2 Saisons oder so nicht mehr so überzeugen konnte wie zu Beginn. Vielleicht hat er überperformt. Vielleicht hat der ein oder andere Spieler auch eher überperformt und ist jetzt wieder, sag ich mal, eher an der Normalität. Das kann ja auch so sein. Es muss ja nicht immer eine Formkrise sein. Es kann ja auch ein endendes Formhoch sein.
Das stimmt. Und wir haben es ja auch schon gesagt, Leverkusen hat momentan gar nicht die Möglichkeit, Spieler zu ersetzen, die eine Formkrise haben, weil sie eben Woche für Woche, Spiel für Spiel die Elf aufs Feld schicken müssen und dann von der Bank nichts bringen können, weil eben viele verletzt fehlen. Entsprechend, weil das Aranguiz wieder da ist, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du da wieder ein bisschen was machen kannst, ja, und vielleicht auch nochmal auf dem Transfermarkt irgendwie aktiv werden kannst.
Haben sie ja gerade schon.
Ja.
Mit Fosu-Mensah, wie heißt er? Mensa.
Ja.
Timothy Fosu-Mensah, neuen Rechtsverteidiger, der auch, glaube ich, ganz gut ist, was man so hört. Jung, aber auch noch jung.
Ja,
ja, ich finde halt, dass sie auch viele Spieler haben. Gut, da ist Florian Wirtz, der seit 3 Wochen verletzt ist, der ein wichtiger Faktor, haben wir ja auch oft drüber geredet, auch wenn er noch so jung war, ein wichtiger Faktor für den Erfolg war, scheinbar nicht so gut zu ersetzen. Und du hast halt zum Beispiel einen Alario, der jetzt dadurch, dass Schick wieder fit ist, auf die Bank ist, der hat super funktioniert, muss man sagen, im Sturm. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, passt wohl nicht so ins System, wie Boss sich das vorstellt, aber er hat ja eigentlich super performt, während Schick bislang noch nicht, sage ich mal, bewiesen hat, dass er der Star ist, für den man ihn gehalten hat. Und trotzdem darf er immer spielen und Alario, der teilweise Spiele alleine für Leverkusen geschossen hat, sitzt auf der Bank. Finde ich ein bisschen schwierig. Aber du hast so Spieler wie zum Beispiel ein Amiri, ein Demirbay, ein Bailey, ein Diaby, die alle, wenn sie einen guten Tag haben, ein Unterschiedsspieler sind, allein ein Spiel entscheiden können. Aber auch alles Spieler sind, die, finde ich, was die Form angeht, immer wieder launig sind. Jeder einzelne von denen ist einer, wo du sagst, da spielt er sensationell, da spielt er Mist. Das ist, sind alles keine Spieler, die wie ein Robben oder ein Ribéry 20 Spiele auf Weltklasse-Niveau abliefern.
Ja, Weltklasse-Niveau ist etwas, was Union eher abliefert jetzt in den letzten Wochen als Leverkusen. Man muss sagen, das war auch dieses Mal wieder kein Zufall. Man hatte zuvor schon Chancen, also auch vor dem 1-0 hatte Union durchaus Chancen. Und das eben auch, obwohl da Leute verletzt sind. Ein Geraldo Becker musste verletzt ausgewechselt werden. Max Kruse fehlt da vorne sowieso. Gentner ist noch nicht wieder fett. Ja, also das ist eine sehr beachtliche Leistung. Wie ist es zu erklären, dass Union, obwohl man auf dem ersten Blick vielleicht individuelle Klasse vermisst, trotzdem so konstant punkten kann? Ist das wirklich mannschaftliche Geschlossenheit? Ist das Taktik? Ist das Schwächeln der Konkurrenz? Wie ist das zu erklären?
Ist, glaube ich, alles ein Stück weit. Sie sind eine Mannschaft mit einem ganz klaren Plan, hatten jetzt auch wieder deutlich weniger Ballbesitz als der Gegner, haben wieder versucht, Balleroberung zu machen, dann schnell zu kontern, haben jetzt mit Avoni und Becker einen tollen Doppelsturm gefunden, der auch Tempo bringt, sind eine der wenigen Mannschaften der Liga, die gute Konter spielen, haben dazu noch Standards als große Stärke auf ihrer Seite. Und damit können sie in dieser Liga aktuell für Furore sorgen, weil sie eben sehr schwer zu bespielen sind, weil sie Körperlichkeit mitbringen, weil sie Tempo mitbringen, defensive Stabilität und eben da sind in den Momenten, wo Mannschaften schwächeln. Also Union hat da, sagen wir mal, auch so im Spielplan immer Gegner erwischt zu Zeitpunkten, wo die halt nicht so stark waren, wie zum Beispiel jetzt in Leverkusen oder auch in Dortmund, wo die in der Krise dahin gekommen sind. Das gehört auch dazu, ein Stück weit das Spielplanglück. Ja. Und wenn du dann einmal drin bist mit dem Momentum, dann kannst du es auch hochhalten. Und das schafft Union diese Saison sehr gut.
Ja, und die Belohnung ist nicht nur der vermutlich vorzeitig zu feiernde Klassenerhalt mit 28 Punkten auf Platz 5, sondern tatsächlich eben, wenn es so weiterläuft, die sensationelle Möglichkeit, auch international zu spielen. Das ist für mich die Leistung der Saison, bei allem, was auch andere Vereine leisten, aber das ist für mich die große Überraschung, positive Überraschung der Saison sportlich, was Union da derzeit macht. Mhm. Wir haben noch zwei andere Spiele, für die wir nicht viel Zeit haben, was nicht schlimm ist, weil diese Spiele haben uns eben auch so wenig im Gegenzug zurückgegeben für unsere Zeit, die wir investiert haben, dass das gar nicht mit einem schlechten Gewissen
diskutiert
werden muss. Die sollten sich schlechtes Gewissen haben, danke. Namentlich Hoffenheim und Arminia Bielefeld 0-0 und Köln gegen Hertha 0-0. Ja, Leute, sorry, aber ihr müsst uns auch was bieten. Ihr seid das Entertainment. Wir reflektieren und reden nur drüber. Sorry, wenn ihr das sowas anbietet, was sollen wir dann dazu sagen? Außer gebt euch mal mehr Mühe.
Ja, es sind halt auch wirklich die vier Vereine, die momentan auch wirklich in der Krise sind und da auch offensichtlich nicht rauskommen. Also diese vier, diese beiden 0-0 sind eigentlich symptomatisch, weil sowohl Köln als auch Hoffenheim, das wären eigentlich Spiele gewesen, wo man sagen kann, sowohl für Gisdol als auch für Hoeneß wichtig, hier jetzt einen Dreier zu holen gegen vermeintlich angeschlagene Gegner. Ist ihnen nicht gelungen, hat die Position also der Trainer nicht unbedingt gestärkt. Und umgekehrt, die Sachen, die wir eigentlich schon die ganze Zeit zu diesem Verein sagen, da hat sich jetzt eigentlich durch diese Matchups hat sich nicht viel verändert. Ich finde, Bielefeld kann man auch am ehesten rausnehmen. Da kann man sagen, 0-0 auswärts bei Hoffenheim, das ist okay. In der aktuellen Situation bringt ihnen jetzt auch nicht viel, der Punkt. Aber den kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, Hertha unter Labbadia, muss man sagen, bin ich auch mal gespannt, ob das noch bis zum Ende der Saison so hält, wenn da nicht mal langsam Punkte aufs Konto fließen. Dafür hat die Hertha zu offensiv agiert auf dem Transfermarkt und auch zu offensiv klare Ziele geäußert. Auch wenn es da jetzt heißt, ja, in den nächsten 5 Jahren, habe ich, glaube ich, gehört, wollen sie in der Euroleague spielen. Hat Dings gesagt, ja.
Du glaubst doch nicht im Ernst, wenn Union jetzt schaffen sollte, international zu spielen, dass die Hertha sich quasi, dass sie nicht mal Stadtmeister werden kann, nach den Investitionen, nach dem Gepoltere, aber das ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Also sorry, also ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Understatement und vor allen Dingen vielleicht auch ein Stück weit das Festhalten an Labbadia eine Quittung aus den Unruhen ist, die da um Klinsmann und den Investoren und die Millionen und so weiter, dass die bewusst sagen so, ey, wir wollen jetzt mal raus aus den Negativschlagzeilen und wenn sie jetzt auch noch Labbadia feuern, machen sie sich dann endgültig zur Lachnummer. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was Labbadia zurzeit schützt, dass sie eben versuchen, da mal Ruhe einkehren zu lassen. Aber sportlich ist Hertha eine Enttäuschung. Das muss man einfach sagen, auch ohne diese Investition wäre das eine Enttäuschung. Ja. Denn man hat damals diesen Weg, das darf man auch nicht vergessen, wo man herkam, man hatte mit Pal Dardai einen Trainer, der vielleicht ein bisschen langweilig wirkte, aber der hat seine Hausaufgaben gemacht. Berlin hat soliden Bundesliga-Fußball gespielt und eben auch eine Tabellenplatzierung gehabt, die so solide war. Und seitdem hat man sich sportlich nicht verbessert. So, also es hat nicht immer kehren neue Besen besser als die alten. Und ja. Ich bin bei Bielefeld noch ganz kurz dazu auch voll bei dir. Die sind total im Soll. Die haben irgendwie Welpenschutz. Die können ruhig langweilig spielen. Ja. Jeder Punkt, die holen, ist ein Punkt, der sie länger im Rennen um den Klassenerhalt hält. Und ja, da fällt es einem schwer, das irgendwie abwertend zu sehen. Und unsere Zeit ist vorbei. Nico, bitte.
Ich wollte nur noch sagen, Bielefeld muss einen Elfer bekommen, wenn Stuttgart einkriegt. Aber das wären nur Vergleiche.
Ja, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Wenn die einkriegen, dann brauchen die einen. Dafür haben wir ja auch lange darüber diskutiert. Aber ich verstehe, was du meinst. Man hätte sich sicherlich nicht beschweren können, wenn Bielefeld einen Elfmeter bekommen hätte.
Und bevor sich jemand beschwert, jetzt, dass wir so wenig über die Clubs sprechen, nächste Woche ist, glaube ich, das Thema Abstiegskampf sehr präsent, weil jetzt spielt Hertha gegen Hoffenheim und dann gegen Bremen. Hoffenheim spielt gegen Hertha und dann gegen Köln, glaube ich, ja. Und Köln spielt gegen Schalke und dann gegen Hoffenheim. Also da ist viel Bewegung unten drin jetzt in dieser Woche. Und da wird dann auch sich das Ganze sehr viel ausdifferenzierter gestalten. Nochmal das Bild, wer jetzt wirklich
unten sein. Drin es sei denn, es gibt langweilige 0-0s, wie es jetzt
selbst der Fall gewesen dann, ist. Selbst dann ist es ja sehr viel ausdifferenzierter, weil Mainz und Schalke ja schon 7 Punkte von Bielefeld weg sind, 7 Punkte vom rettenden Ufer. Also die brauchen Siege, Siege, Siege.
Ja, aber es geht alles so schnell. Ja. Also lass sie mal 2-3 Spiele gewinnen. Guck dir Köln an die letzten Jahre.
Ja. Ja, lass Schalke gegen Köln verlieren.
Hast du gerade gesagt, Schalke, lass sie mal 2-3 Spiele gewinnen?
Nein, ich meine,
hast du bisher keine Bundesliga geguckt?
Ich meine, auf Köln jetzt auch bezogen und so weiter. Also Köln war auch mal mit was 8 Punkten historisch schlecht gestartet oder was, dann gewinnen die auf einmal, machen einen kurzen Zwischenspurt und dann sieht's relativ schnell wieder anders aus. Ich meine, das ist halt das Ding an der Tabelle, sowas kann sich auch schnell mal ändern, genau wie unser Tagesprogramm. Das verändert sich nämlich jetzt rapide schnell. Wir machen nämlich weiter mit dem Nerdquiz. Ausgabe 6, dabei sind Florentin, Chiara und Sia. Dann haben wir um 8 den Game Talk, den ihr wie gewohnt genießen dürft, live. Und dann um 21 Uhr gibt es eine weitere Partie Rust. Wahnsinn wird, Chiara und ich sind dabei und viele andere auch. Nicht live? Nur, ja, live. Nicht nur.
Ich komme auch dazu.
Ja, komm mal einfach dazu.
Von zu Hause einfach.
Lockst dich einfach rein.
Und dann?
Erschießen wir dich und looten dich.
Ich habe ja noch gar nichts.
Machen wir, ja, wir versklaven. Wir haben so einen Kerker bei uns gebaut. Da steckt, und dann fettern wir dich mit Sellerie. Nein, komm gerne dazu. Also, nicht nur wir spielen Rust, sondern wir haben einen Server gemacht zusammen mit Bonjour und Dalukart. Und da sind total viele Streamer drauf. Ihr könnt das auf verschiedensten Kanälen verfolgen. Und das sind wirklich sehr viele lustige Geschehnisse. Wir machen da Roleplay. Also, es macht echt eine Menge Spaß. Schaltet unbedingt ein nachher um 21 Uhr. Wisst ihr was? Schaltet gar nicht ab. Bleibt einfach dran.
Einfach dranbleiben.
Einfach dranbleiben.
Hey!
Ja, und wir sagen tschüss. Vielen Dank, Nico. Mach's gut, ne? Freu dich mal, 2-0 in Augsburg, geile Scheiße. Und euch auch vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.